Ein weiteres Mal herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Berichterstattung vom AWEF aus Prag mit einem ganz besonderen Panel. Und wenn Sie die Protagonisten hier auf der Bühne sitzen sehen, dann wissen Sie sofort, oh wow, was für Kompetenzträger, was für Experten, was für Koryphäen. Und ich versichere Ihnen, das wird hier hochinteressant, möglicherweise brisant und kontrovers, denn wir sprechen auch über ein sehr interessantes Thema, das uns alle angeht. Es geht um Geld, es geht um Wirtschaft, es geht um Geld- und Wirtschaftssystem von morgen. Zunächst einmal zum Grundtenor, zur Grundaussage. In der gesamten Eurozone sind die Staatsschulden seit Corona explodiert. Die Staatsverschuldung Deutschlands liegt mittlerweile bei mehr als 2,5 Billionen Euro. Hohe Energiepreise bedrohen die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen und die Industrieproduktion. Der geplante digitale Euro bedroht die finanzielle Freiheit der Bürger. Wie könnte nun ein Geld- und Wirtschaftssystem von morgen aussehen, das die Menschen frei und unabhängig hält? Darüber spreche ich heute mit folgenden Gästen. Zu meiner Linken ein promovierter Volkswirt, Manager und Bestsellerautor. Hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Bank- und Versicherungswirtschaft und war von 2019 bis November 2022 CEO und Sprecher der Geschäftsführung der Degussa Goldhandel GmbH. Im Jahr 2019 gründete er die Atlas-Initiative, einen Zusammenschluss von Unternehmen, die sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verschrieben haben. Herzlich willkommen, Dr. Markus Krall. Zu seiner Linken sitzt ein Mann, der Philosophie und Geschichte studiert hat in Deutschland und in den USA. Er ist Autor zahlreicher Bücher und publiziert Artikel in verschiedenen Online-Magazinen. Die Verstrickungen der Hochfinanz, der Wall Street und dem Machtzentrum Weltwirtschaftsforum mit der Politik und den Mainstream-Medien sind sein zentrales Thema. Begrüßen Sie mit mir Ernst Wolf. Der Mann daneben ist Betriebswirt, Autor und Herausgeber des Wirtschaftsinformationsbriefes Wirtschaft aktuell. Seit 1996 ist er Mitarbeiter im Mittelstandsinstitut Niedersachsen, seit 2004 Vorstandsmitglied. Für ihn haben mittelständische Inhaberunternehmen eine zentrale Bedeutung für Gesellschaft und Ökonomie. Bereits im Jahr 2007 übte er fundamentale Kritik am Geldsystem in seinem Buch Was passiert, wenn der Crash kommt? Herzlich willkommen, Dr. Eike Hamer. Daneben sitzt ein weiterer Bankenexperte, ein gelernter Bankkaufmann, Diplom-Wirtschaftsinformatiker. Er sitzt im Vorstand der Atlas-Initiative, ist Autor des Buches Geldzeitenwende, vom Enteignungsgeld zurück zum gedeckten Geld. Seine zentralen Kritikpunkte sind neben der mittelstandsfeindlichen Politik vor allem auch das ungedeckte Geldsystem und die Tendenz zum Zentralismus. Herzlich willkommen, Benjamin Mutlak. Der Mann daneben ist Europapräsident des Goldstandard-Instituts und hält zahlreiche Vorträge im In- und Ausland. Für auf eins ist er als Wirtschaftskorrespondent tätig und lebt aktuell, das sieht man an seinem Teint, in Dubai. Er verfolgt unter anderem die Entwicklungen bei den BRICS-Staaten. Herzlich willkommen, Thomas Bachheimer. Und bescheiden daneben ein weiterer Verkaufs- und Kommunikationstrainer, der in der Finanzindustrie als Experte gilt und das seit mehr als 30 Jahren. Er ist zudem in der Wahrheits- und Friedensbewegung als Autor, Redner, Moderator, Veranstalter und lösungsorientierter Praktiker aktiv. Und darüber hinaus bietet er zahlreiche Seminare zum Vermögensschutz an. Erich Hambach. Wir verschwenden keine Zeit. Ich überfalle Sie mal gleich mit der ersten Frage, Herr Dr. Krall. Wie müsste ein Geld- und Wirtschaftssystem von morgen aussehen? Zeit läuft.
Also ein Geld- und Wirtschaftssystem von morgen sollte vor allen Dingen weniger Staat haben. Und es sollte auf wenigen sehr simplen Säulen beruhen. Nämlich darauf, dass der Mensch frei ist und frei handeln kann. Und dazu gehört ein schlanker Staat, der nicht mehr als 10% des Bruttosozialprodukts in Anspruch nimmt, eine schlanke Gesetzgebung, bei der wir 99% der aktuellen Gesetze streichen könnten, ein Geldsystem, bei dem der Staat das Geld nicht mehr instrumentalisieren kann, um uns auf verschiedenen Wegen, insbesondere Inflation, zu enteignen. Da gibt's eigentlich nur ein goldgedecktes System, ein anderes sehe ich da nicht, trotz Bitcoin. Und im Wesentlichen die Menschen machen zu lassen, was sie für sich für richtig halten. ein Ende der Idee, dass der Politiker besser weiß als wir, was für uns gut ist. Das war's schon.
Das war im Vergleich zu sonst eine recht kurze Antwort, Herr Dr. Krall. Aber Sie gestatten den anderen eben auch noch was dazu zu sagen. Herr Wolf, Sie haben aufmerksam zugehört. Was haben Sie zu ergänzen?
Ja, genau, ich kann da ergänzen. Also ich finde, dass die finanzielle Selbstbestimmtheit das allerwichtigste Merkmal des neuen Geldsystems sein muss. Wir dürfen unsere finanzielle Selbstbestimmtheit nicht an jemand anders abgeben. Und genau das droht uns ja jetzt im Moment. Also uns droht ja die Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Und das bedeutet, dass jemand anders darüber entscheidet, was wir tun dürfen und was wir tun können. Das heißt, unsere Selbstbestimmtheit ist damit verloren. Das ist für mich der zentrale Punkt, auf den es in der nächsten Phase ankommt.
Dieselbe Frage geht natürlich auch an Sie, Herr Hamer.
Neben dem, dass ich Markus Krall vollumfänglich zustimme für das Geldsystem, muss das Geldsystem vor allen Dingen auch verlässlich sein. Wir müssen also mit Geld kalkulieren können. Wir müssen auch morgen noch wissen können, was Geld wert ist. Wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn das Geld instrumentalisiert ist, wie es zu Recht angesagt worden ist, wenn es inflationiert worden ist als Instrument der Lenkung, dann birgt es so viele Risiken, insbesondere für die vielen, vielen Inhaberbetriebe, die damit nicht kalkulieren können, dass es eine fürchterliche Wirkung erzielt. Das heißt, ein Geld muss auch verlässlich sein und es muss eben auch so sein, dass jeder unabhängig von Drittparteirisiken dieses Geld benutzen kann. Das heißt, es darf nicht sein, dass man erst eine Drittpartei fragen muss, ob eine Transaktion umgesetzt werden darf, sondern es muss direkt zwischen den Leuten machbar sein.
Vielen Dank dafür, Herr Mudlak. Auch an Sie dieselbe Frage. Wie sieht Ihr Geld- und Wirtschaftssystem von morgen aus?
Mir hat das heute Morgen sehr gut gefallen, was Stefan Magnet gesagt hat. Er hat gesagt, er hat eine Zielflagge. Und diese Zielflagge würde ich gerne mit einem Text füllen. Und auf den Text würde ich gerne schreiben, eine Welt aus ablehnbaren Angeboten. Das heißt, dass wir freiwillig unsere Entscheidungen treffen, dass wir unsere Ziele selber wählen und nicht irgendwelchen kollektivistischen Bewirtschaftungsnarrativen folgen. Dass es alles auf Freiwilligkeit beruht und eben die Abwesenheit von Zwang und Gewalt. Das ist aus meiner Sicht die Essenz dessen, absolute Konsumentensouveränität, dass ich auf Basis dessen, was wir täglich einkaufen, dass sich darauf die Produktionsstruktur eines Landes bildet. Also ähnlich das, was Markus Krall auch gesagt hat, dass der Staat sich zurückzieht. Denn alles, was der Staat macht, hat er durch erzwungene Zwangsabgaben kassiert, eben Steuern oder durch Geldverschlechterung, indem er eben Staatsschulden aufgenommen hat. Und da habe ich eine kleine Ergänzung zu den Staatsschulden, die Sie vorhin angeführt haben. Denn würde der Staat so bilanzieren, wie er es den Unternehmen vorschreibt, dann läge die Verschuldung im Bereich von 400% von der Jahreswirtschaftsleistung. Also sechsfache. Also da sollte man sich auch ehrlich machen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also aus meiner Sicht freiwilliger Tausch, das ist das, was im Zentrum stehen sollte. Und radikaler Rückbau des Staates, Regulierung und natürlich auch die Staatsquote.
Herr Bachheimer, Sie beobachten Deutschland ja auch ein Stück weit aus der Entfernung, aus Dubai, beziehungsweise sind auch viele in Osteuropa unterwegs. Wie fällt Ihr Bild der Zukunft aus für unser Geld- und Wirtschaftssystem?
Naja, die Herren Kapazunder vor mir haben ja schon fast alles gesagt. Das ist jetzt schwierig da hinten. Ich würde aber eher globale Sichtweise, was sehr wichtig ist auch, die letzten 6 Jahrzehnte haben uns gezeigt, dass die Währungsdominanz einer Währung ein großes Problem für die gesamte Weltökonomie bedeutet. Und das nächste Geldsystem oder die verschiedenen Systeme sollten keine dominante Währung entwickeln können, damit der Sanktionismus endlich aufhört, damit alle in Ruhe und in Frieden produzieren und hackeln können. Das ist das Wichtigste für mich jetzt von der globalen Sicht her.
Und die Frage geht natürlich auch zum guten Schluss an den Herrn Hambach.
Ja, ich kann einigen zustimmen, was bereits gesagt wurde, nicht allen, in allen Punkten. Und bei der Frage, wenn wir eine neue Wirtschaft kreieren wollen, wenn es nach vorne positiver zugehen soll, glaube ich, brauchen wir schon auch einen Paradigmenwechsel. Es ist in meiner Sicht nicht zielführend, alles so zu lassen, wie es ist, zwar weniger Staat und dergleichen, aber wir machen alle weiter in einer Ellbogen-Wettbewerbsgesellschaft mit nur einfach freien Märkten. Bin ich nicht so ganz überzeugt von. Ich gehe eher für einen, ich rede jetzt nicht von Kommunismus, um Gottes Willen, aber ich rede eher von einer Art kooperativen Kapitalismus, wo es einfach diese Kooperationskomponente sich sehr viel mehr stärker ausprägen sollte. Denn das haben viele Wissenschaftler ja schon ausgeforscht und eindeutig bewiesen, dass sie durch Kooperation eindeutig beim gleichen Aufwand mehr Ertrag insgesamt, also mehr Wohlstand für alle generieren können oder das gleiche Ergebnis wie heute mit deutlich weniger Aufwand. Also das wäre so ein Punkt, den ich für wichtig erachte. Und im Bereich der Währungen, da gibt es natürlich ganz, ganz große Bandbreiten. Auf jeden Fall sollten wir uns aus dem Schuldgeldsystem verabschieden. Wir sollten die Geldschöpfung zurückholen von den privaten Banken in die staatliche Hand. Also wenn überhaupt jemand Geld schöpft, dann eher auf der staatlichen Ebene. Über die Staatsformen können wir ja noch diskutieren. Und dann finde ich es eben auch ganz wichtig, diese ganzen regionalen Komplementärwährungen, auch bis hin zu Zeitbanken, die es weltweit gibt, zigtausendfach, das sollten wir, da gibt es ja auch tolle Projekte, kompatibel miteinander machen. Und dann muss man einfach überlegen, brauchen wir ein Vollgeld, muss es gedeckt sein, in welcher Form auch immer, stimmt es mit der Geldmenge überhaupt, wo kommt das Geld für die Zinsen eigentlich her? Also unterm Strich ein Paradigmenwechsel auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und da ist Wirtschaft und Finanzen ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt von allem, wenn auch ein sehr wichtiger.
Wir werden auf ein Thema noch zu sprechen kommen. Welche Währung ist am Ende die richtige? Zunächst einmal vertraue ich Ihnen, meine Herren, jetzt nicht nur das Finanzministerium an, sondern auch das Wirtschaftsministerium. Eine interessante Aufgabe, die Sie jetzt bekommen. Jeder von Ihnen darf jetzt eine Sofortmaßnahme treffen, um im Punkto Geld und Wirtschaft Deutschland wieder nach vorne zu bringen. Jetzt fangen wir bei Ihnen an, Herr Hambach, weil Sie waren ja jetzt der Letzte und mussten schauen, wo Sie Ihren Inhalt noch unterbringen. Sie dürfen jetzt eine Entscheidung treffen, die Deutschland in Bezug auf Geld und Wirtschaft nach vorne bringt. Welche treffen Sie?
Ich würde den Lehrplan in den Schulen vom Kindergarten bis zum Gymnasium und der Uni komplett umbauen im Bereich der Geldlehre und der Wirtschaftslehre. Und zwar in ein System, weil wir müssen immer bei der Bildung anfangen als Sofortmaßnahme und müssen den Kindern beibringen, denn die sind unsere Zukunft, wie wir eben eine menschenfreundliche Wirtschafts- und Geldordnung kreieren wollen. Und da müssen wir eigentlich bei den Kindern anfangen.
Sie fangen an der Basis an, gehen in die Schulen, Kinder und Jugendliche informieren über Geld und Wirtschaft. Herr Bachheimer, Ihre Maßnahme, die Sie ergreifen, wenn Sie die Möglichkeit haben?
Ja, Flexibilität. Der wirtschaftliche Akteur sollte wählen können zwischen unterschiedlichen Währungen und keine dieser Währungen darf legistischen Zwang beinhalten. Das heißt, dass der Gesetzgeber mich zwingt, ich muss es verwenden. Also Abschaffung des legistischen Zwanges.
Okay, auch ein interessanter Ansatz. Herr Mutlak?
Also ich glaube nicht an die zentrale Wirtschaftsplanung. Deswegen bin ich sehr kritisch, was ein Wirtschaftsministerium angeht. Ich beziehe mich da auf
Roland. Ich habe ja auch deshalb beim Herrn Hambach angefangen, weil möglicherweise hätte es der Dr. Kall schon aufgelöst, bevor ich diese Frage stelle.
Ja, aber es ist clever, dass er jetzt zum Ende kommt. Also das ist gar nicht so schlecht. Also der Punkt ist, Roland Bader sagte das einst, das große Übel ist, dass der Staat das Monopol auf die Geldproduktion hat. Und das würde ich trennen. Staat und Geld trennen und eben einen freien Markt für Geld zulassen, dann würden sich viele andere Probleme von selbst lösen. Das wäre die Prio 1. Und das mit der Bildung finde ich auch hervorragend, weil aus meiner Sicht ist das Bildungssystem genauso ein Herrschaftsinstrument wie das Geld und wie viele andere Dinge eben auch.
Vielen Dank.
Ja, als Finanz- und Wirtschaftsminister würde ich die Chancengleichheit herstellen, den Wettbewerb stärken, das heißt, dass überhaupt wieder Wettbewerb entsteht und würde da die Idee befreien, dass wir den Ausgang angleichen können, statt nur die Chancen angleichen. Und dazu ist es auch zwingend erforderlich, dass der Staat sich um wenigstens 70-80% von seiner Regelungswut zurückzieht und sich nur noch auf die Kernkompetenzen, also die hoheitlichen Aufgaben, die echten hoheitlichen Aufgaben zurückzieht und alles andere tatsächlich möglichst dezentral geregelt lässt. Das würde ich als Wirtschafts- und Finanzminister so umsetzen. Und das ist auch wäre theoretisch auch relativ einfach machbar.
Herr Wolf, bleibt noch was übrig für Sie oder ist schon alles entschieden?
Nein, da bleibt noch was übrig. Also wenn ich Wirtschafts- oder Finanzminister wäre, würde ich nicht mit einer eigenen Maßnahme aufwarten, sondern mit einer riesigen großen Aufklärungskampagne. Und zwar würde ich anknüpfen an den Satz von Henry Ford, der mal gesagt hat, wenn die Leute das Geldsystem verstehen würden, hätten wir eine Revolution vor morgen früh. Ich glaube, die meisten Leute haben nicht die geringste Ahnung davor und davon, wie so ein Geldsystem funktioniert. Und ich würde eine riesige Aufklärungskampagne starten mit zwei Schwerpunkten, würde den Leuten erklären, dass das Geldsystem, was wir jetzt haben seit dem Zweiten Weltkrieg, von einer Währung dominiert wird, von dem US-Dollar, was den meisten gar nicht bekannt ist. Und zweitens, dass die Zentralbanken, die dieses Geldsystem im Moment aufrechterhalten, dass die gesteuert werden von einer privaten Organisation im Hintergrund, nämlich von BlackRock, die als Hauptberater sowohl der Federal Reserve als auch der EZB agieren im Moment. Ich denke, auf diese Art und Weise würde ich die Leute erstmal in die Lage versetzen, das Ganze zu verstehen und tatsächlich auch selber mitzuentscheiden und mitzureden. Mhm.
Herr Dr. Krall, ist noch einiges übrig, ne? Wenn ich so an Ihre Programmatik denke.
Da ist noch was übrig. Also einiges ist ja schon gesagt. Ich würde an der Stelle wahrscheinlich den Staat von allen Finanzierungsquellen abschneiden, außer einer Konsumsteuer, die so eingestellt werden muss, dass es nur 10% des Bruttosozialprodukts nicht übersteigen darf. Alle anderen Steuern werden abgeschafft und die Fähigkeit, Schulden zu machen, auch. Also Schulden machen komplett verboten, alle anderen Steuern komplett verboten. Und wenn der Staat dann mit 10% auskommen muss vom Bruttosozialprodukt über eine Konsumsteuer, dann wird er automatisch sehr schnell sehr schlank.
Damit haben Sie eine weitere Ihrer angestrebten Maßnahmen umgesetzt. Vielen Dank dafür. Sprechen wir doch jetzt mal über mögliche Währungen. Gold ist ja Ihre Domäne, Herr Bachheimer. Kann eine goldgedeckte Währung, wie sie ursprünglich ja auch bei den BRICS-Staaten angedacht war, die Grundlage für ein besseres Geld- und Wirtschaftssystem sein?
Ich muss kurz korrigieren. Es ist keine Golddeckung, sondern eine Goldanlehnung, die die BRICS-Staaten. Aber ich möchte kurz historisch ausholen, um das zu verstehen. Meine Antwort ist selbstverständlich ja, aber versetzen wir uns einmal in intelligentes Wesen außerhalb dieser Erde und wir fliegen daher und schauen runter und da sehen wir vor 5000 Jahren, dass ein Fischer und ein Schuster Waren tauschen. Der Schuster gibt das den Schuh her, der Fischer gibt dem Fische und der Schuster hat aber keinen Gefrierschrank und keinen Kühlschrank und ja, es ist das Geld verdorben, ja. Das UFO schaut uns zu und sagt, ja, ist eh gut, sie machen Geld, vorherige Produktivität. Ein wichtiger Satz, Geld kommt aus dem Tauschhandel und ohne vorherige Produktivität kann kein Geld entstehen. Und das weiß die Frau Lagarde leider nicht. Das ist mal das Grundprinzip. Aber jetzt fliegen die wieder weg und fliegen nach ein paar Jahren wieder her. Da sehen sie uns, dass wir was ausgraben, was Gold ist, für uns keinen wirtschaftlichen Nutzen hat, bringt uns industriell auch nichts. Und wir putzen es, polieren es, sagen, das ist jetzt viel wert und gehen 4 Meter weiter und graben es wieder ein. Und den Rest hängen wir unseren Frauen um, weil wir es nicht brauchen können. Aber wir haben eine Empfindung dafür, dass es Geld ist und jeder macht es. Ja, dann sagt das Ufer, na, da fliegen wir auch noch einmal weg, weil das ist nicht wirklich gescheit. Und dann kommen sie im 20. Jahrhundert und da sehen sie, dass man aus dem Lagerschein, der goldgedeckt war, einen Schuldschein gemacht hat. Und das Geld auf einmal Schulden ist, statt eingelagertes metaphysisches Element. Ja? Und jetzt ist es auch Schulden und diese Schulden werden Geld und die großen Schulden der Staaten, das sind Entitäten, die eben ihre Schulden noch nie zurückgezahlt haben, sind AAA. Na, was macht das UFO? Da darfst du dich nicht wundern, dass die nie bei uns landen. Wir warten immer, dass irgendein intelligentes Leben, aber wenn sie uns zuschauen, muss man sagen, ja, das ist Wahnsinn. Aber von allen diesen Stufen gibt es nur eine praktikable. Natürlich kann man sagen, oder als intelligentes Leben von außerhalb, warum sind die so irre? Aber es ist uns in uns drinnen, in uns gegeben, dass wir was wertschätzen ohne industriellen Nutzen. Und daher ist das Geldmaterial, das von der Natur oder von Gott gegeben ist. Und deshalb ist das für mich mit ein paar kleinen Ausweichungen und Ausnahmen das einzige Geld, was da ist. Und deshalb, ja, das BRICS-angelehnte Geld gibt Vertrauen. Das sind Rohstoffstaaten, die produzieren Rohstoffe. Und deshalb sollten die auch genau so ein Geldsystem produzieren. Und sie werden das wahrscheinlich auch tun, trotz aller Trumpismen und Putins Meldung von voriger Woche, gehe ich davon aus, dass das auch geschehen wird.
Goldangelehnte oder gedeckte, nennen wir es, wie wir es wollen. Ist das für Sie eine Lösung, Herr Wolf?
Ja, ich glaube schon, dass es ganz gut ist, wenn das Geld an einen physischen Wert gebunden ist. Wir leben ja in einer Zeit der Digitalisierung und in einer Zeit, in der uns diese ganzen Kryptowährungen da immer näher gebracht werden. Ich halte das für eine große Gefahr, weil Kryptowährungen im Endeffekt ja in Wirklichkeit nichts anderes sind als ein Datensatz, also kein physischer Wert. Und ein Datensatz hat an sich nur so lange einen Wert, wie er von den Menschen als Geld anerkannt wird. Und deswegen halte ich das für eine ganz sinnvolle Sache, dass man auf einen physischen Wert wie Gold oder wie die Edelmetalle insgesamt zurückgreift.
Herrscht da Einigkeit auch bei Ihnen, Herr Dr. Krall?
Mich braucht man da nicht groß zu fragen. Also es ist offensichtlich, dass ich ein Goldbug bin. Und Gold hat sich jetzt 5000 Jahre bewährt und ich bin sicher, das wird sich auch die nächsten 5000 Jahre bewähren. Ich bin ja bei Bitcoin ein Skeptiker, auch allgemein bekannt. Und zwar einfach deswegen, weil ich denke mir immer, dass die Bitcoin ist wie so ein Tresor und da sitzt einer davor und versucht, den Tresor aufzumachen. Und nach langen Mühen gelingt es ihm auch. Und er macht die Tür auf und was findet er drin vor? Nichts. Gar nichts. Also die Bitcoin scheint mir etwas zu selbstreferenziell zu sein, um das Gold ersetzen zu können.
Wie sieht es denn generell aus? Könnte die Kryptowährung Bitcoin eine Rolle spielen? Herr Dr. Krall hat klar zum Ausdruck gebracht, wie er das sieht, da ist er eher skeptisch.
Ich glaube, dass sie im Moment eine große Rolle spielt sogar. Und zwar, also ich glaube auch, dass Dirk Müller nicht ganz Unrecht gehabt hat, der vor einigen Jahren gesagt hat, also Bitcoin ist nichts anderes als ein trojanisches Pferd. Ich glaube, dass wenn man sich ansieht, wann Bitcoin in die Welt gekommen ist, einem da schon einige Zweifel kommen müssen. Bitcoin ist 2009, also kurz nach der Weltfinanzkrise von 2007, 2008 in die Welt gekommen. Das große Interesse bestand damals daran, also irgendwann ein neues Geldsystem, digitales Zentralbankgeld einzuführen. Das hat sich so langsam damals abgezeichnet. Und dazu musste man vor allem junge Leute darauf vorbereiten, möglichst sich dem digitalen Geld hinzugeben. Und genau diese Rolle hat Bitcoin damals erfüllt. Ganz viele Leute, gerade junge Leute, sind auf Bitcoin gesprungen. Und wir sehen ja in der letzten Zeit, dass mit Bitcoin unglaublich gespielt wird. Was vielen Leuten nicht bekannt ist, dass Bitcoin alles andere als eine demokratische Währung ist. Weil 91% von Bitcoin sind in den Händen von Großinvestoren. Nur 9% sind in den Händen von Normalverdienern. Alleine das zeigt einem schon, dass diese Währung also durch Großinvestoren natürlich auch in die eine oder die andere Richtung bewegt werden kann. Extremes Beispiel wäre Elon Musk, der allen bekannt ist. Wenn Elon Musk auf seinem eigenen Netzwerk X etwas Positives über Bitcoin sagt, dann geht das nach oben. Wenn er etwas Negatives sagt, geht das nach unten. Also jeder, der in diese Währung investiert, muss wissen, er ist finanziell nicht unabhängig. Er ist abhängig von den Großinvestoren und von den Leuten, die die sozialen Medien beherrschen.
Gibt es in dieser Runde einen Befürworter für Bitcoin oder sehen das alle eher skeptisch?
Ich würde gerne eine neutrale Antwort geben, dass ich letztlich nicht weiß, also wenn man sich die Herkunft des Geldes ansieht, wie Geld entstanden ist, dann ist Geld entstanden durch menschliches Handeln. Ja, dass Menschen miteinander kooperiert haben und irgendwann festgestellt haben, das ist Geld. Und das waren dann eben Gold- und Silberwährungen. Insofern fehlen mir bei vielen Dingen auch die Informationen, Herkunft des Bitcoins etc. Ich würde sagen, das sollen die Menschen eben im Laufe der Zeit, wird sich das herauskristallisieren, was das passende Geld ist. Und deswegen befürworte ich den Wettbewerb um das beste Geld. Und Bitcoin ist eben aktuell ein Geldkandidat.
Ja, ich würde noch dazu sagen, dass das Wesentliche, was eine Währung braucht, ist das Vertrauen. Und Gold hat bis jetzt 6000 Jahre Vertrauen bewahrheitet. Und deswegen glauben einfach die meisten Leute weltweit an Gold. Bitcoin hat diese Erfahrungswerte noch nicht bei den Menschen. Geld hat ja keine Eigenfunktion, kein Eigenwert, sondern Geld hat nur eine Funktion in einer Wirtschaft. Drei Funktionen in der Wirtschaft. Und insofern muss dieses Vertrauen überhaupt erst hergestellt werden. Und ich gebe da Ernst Wolf insofern recht, dass wenn 91% dieser Bitcoins in der Hand einiger weniger sind oder von Großinvestoren sind, dann ist das Vertrauen sehr, sehr schwer herzustellen. Die zweite Sache ist aber, dass die Bitcoin sind nur so lange auch tatsächlich unbestritten oder überhaupt so etwas wie einzigartig, solange der Code noch nicht geknackt werden kann. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, wann die Rechenleistung ausreicht, um den Code zu knacken. Und wenn es stimmt, dass also schon Patente angemeldet worden ist, wie man den Code entschlüsseln kann von Bitcoin, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann man ihn auch entschlüsseln kann. Und dann ist es eigentlich obsolet, darüber nachzudenken, ob Bitcoin eine veritable Sache ist. Denn dann kann ich ihn auch vermehren. Dann ist also diese Limitierung, die ich allen versprochen habe, auch nur ein leeres Versprechen. Also das muss erst gehalten werden. Die meisten Leute wissen auch überhaupt noch nicht, wie man mit diesen Bitcoins umgehen kann. Aber die Probleme, die wir jetzt haben, sind so dringend, dass die Zeit schlicht und einfach fehlt, alle Leute in der Welt dazu zu unterrichten, wie man mit diesen Bitcoin umgeht. Und deswegen wird automatisch die Welt sich eher auf das Altbewährte zurückbesinnen in so einer Krise. Und da gehe ich fest von aus, dass das eben Gold und Silber sein werden. Und die BRICS-Staaten haben es im Grunde einfach schon gemacht. Sie haben ja so etwas wie einen Goldstandard eingeführt, aber nicht einen festen Goldstandard, sondern sie haben einfach nur gesagt, ihr könnt eure Währungen, wenn ihr sie von dem Kollegen oder von eurem Geschäftspartner nicht haben wollt, dann könnt ihr sie einfach in Gold umwandeln und wir halten einfach nur Marktplätze, liquide mit Gold, wo ihr das dann machen könnt. Und ich glaube, die Bewährungsprobe steht jetzt an und da hat Bitcoin eigentlich keine Chance, diesen Erfahrungsvorsprung überhaupt zu leisten,
den Gold hat.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle, für die Freiheit, für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt.
Der Herr Bachheimer noch dazu. Und
ja,
dann
Bitcoin-Geld glaube ich nicht, aber Geld hat im Wesentlichen drei Funktionen. Die Wertaufbewahrung, das Tauschmittel und eben die Messlattenfunktion. Und die Messlattenfunktion hat in der Menschheitsgeschichte meistens das Gold über, weil das Gold das höchste Stock-to-Flow hat. Das heißt, wie viel Gold ist da, wie viel produziere ich im Jahr in diesem Raum und wir haben das jetzt weltweit, brauchen wir 70 Jahre, und mit den heutigen Produktionsdaten brauche ich 70 Jahre, dass ich das habe, was wir eigentlich aufbewahrt haben an Gold, was bekannt ist. Und je höher das Stock-to-Flow, desto präziser kann ich Güter und Dienstleistungen messen, weil es mit sich unverfälschbar ist. Und in 5000 Jahren Geldgeschichte hatte das Gold immer das Stock-to-Flow, das höchste, und heuer im April ist eben das Merkwürdige passiert. Bitcoin ist kein Gut, ich weiß schon, der Ernst schaut schon ein bisschen so. Es ist kein Gut, aber Bitcoin hat ein höheres Stock-to-Flow als das Gold. Das war heuer im April, durch das Halving ist das geschehen. Deshalb würde ich sagen, es wäre durchaus legitim, wenn die Menschheit als Messlattenfunktion einen Bitcoin-ähnlichen Mechanismus verwenden würde, um internationale Preise zu vergleichen. Und deshalb kann ich sagen, Bitcoin und Bitcoin-ähnliche Dinge könnten einmal eine Funktion übernehmen.
Herr Hambach, haben Sie einen Bitcoin?
Ja, ganz wenig, 0,0 irgendwas. Also ich habe einfach ein bisschen was gekauft, um zu verstehen, wie funktioniert das Ding überhaupt. Und ich habe nicht vor, Bitcoin jetzt per se als Anlageobjekt oder Spekulationsobjekt eben einzusetzen. Und ich bin jetzt auch nicht der hundertprozentige Bitcoin-Fan. Ich würde mich eher zu den Skeptikern zählen. Aber wenn wir uns das ganz praktisch einfach mal anschauen, dann ist Bitcoin zunächst mal ein Anlageinstrument. Mit dem kannst du genauso spekulieren wie Investoren auf Kurse von Kaffee, Schweinebäuchen oder sonstige Dinge eben ihr Kapital entsprechend diversifizieren. Also dagegen, wer spekulieren will, wäre erstmal gar nichts zu sagen. Man muss eben entscheiden, wie viel von meinem Portfolio lege ich denn in diesen Korb meine Investments. Das ist so die eine Seite, das wäre erstmal ganz in Ordnung, wenn man es von dieser Investorenseite her betrachtet. Ich bin auch etwas skeptisch, was die Entstehungsgeschichte und die Technologie angeht, speziell seit es eben die Quantencomputer gibt. Da hat Google jetzt ja vor ein paar Wochen einen riesen Durchbruch nochmal erzielt, indem quasi die Fehlerquote bei Quantencomputern, die bisher schon erheblich war, doch deutlich fast gegen null schon reduziert hat. Und jetzt bin ich eben wahrscheinlich mit den Kollegen hier einer Meinung, dass wir nicht mehr weit davon entfernt sind, bis man es vielleicht sogar in Kürze irgendwann knacken könnte. Aber auf der anderen Seite, was wirst du machen als Systemkritiker, als von Faeser so bezeichneter Demokratiegefährder, wenn dir die Konten gesperrt werden? Du kannst ja nicht mit einem Kilo 10 Kilo Goldrucksack dich ins Auto setzen, irgendwo hinflüchten, an der ersten Grenze wirst du rausgezogen. Also Bitcoin ist vielleicht momentan, so kurios das klingen mag, obwohl er wirklich in der Hand der Großinvestoren mittlerweile liegt und entsprechenden Manipulationsmöglichkeiten da Tür und Tor geöffnet sind. Du kannst ja auch in Chicago an den Börsen entsprechende Put- und Call-Optionen auf die großen Kryptowährungen mittlerweile seit Jahren schon eben handeln. Insofern, es ist ein Wertaufbewahrungsinstrument und solange du die Passwörter eben auf der Festplatte hier oben dir merken kannst, bist du relativ unabhängig. Und solange es eben Strom gibt und du einen Zugang hast, kannst du dich auch als, sagen wir mal, Freiheitsdenker, als Systemkritiker noch einigermaßen frei und finanziell bewegen. Ich selber habe schon Bankkonten verloren, es wurden schon diverse Dinge versucht. Mein Psyram-Eintrag ist schon länger wie eine Enzyklopädie, kann man fast sagen. Also insofern, was müsst ihr machen? Vielleicht ist es eine Brücke, die wir im Moment nutzen können. Und wer weiß, wie lange es gut geht, aber ich möchte es nicht ganz verteufeln.
Bitcoin als Brücke, das ist doch auch mal ganz interessant. Aber verlassen wir diesen Kryptobereich und sprechen mit dem Herrn Mutlak über einen Wettbewerb, den er ausgerufen hat, und zwar um das beste Geldsystem. Welches Modell hat sich da durchgesetzt?
Also zunächst sollte man einmal ausführen, dass der Wettbewerb das beste Entmachtungsinstrument ist. Also das Gegenteil ist dann Herrschaft und Macht, Machtakkumulation, wenn man den Wettbewerb unterminiert. Und wir hatten in deutschen Landen circa 1000 Jahre Gold- und Silberwährungen parallel, den sogenannten Bimetallismus nach der karolingischen Münzreform bis 1871, bis zur Reichsgründung, wo dann eben die Silbereinheiten nicht mehr als Geld galten, per Gesetzbeschluss im Übrigen. Und vorher hatten wir im Mittelalter 600 Münzprägestätten. Und der große Vorteil ist, wenn Sie 600 Münzprägestätten haben und Sie haben einen Münzherrn, der die Münze verschlechtert, also den Edelmetallgehalt herabsetzt, dann weicht man auf den aus, der die Münze hart hält, der also den Edelmetallgehalt hochhält. Und damals war es auch so, dass Schulden und Guthaben in der harten Münze gerechnet wurden. Man konnte sich also nicht durch Geldverschlechterung seiner Schulden entledigen. Heute ist das ein gängiges Geschäftsmodell. Man verschuldet sich in Fiatgeld in der Gewissheit der Geldverschlechterung. Die Geldverschlechterung ist der maßgebliche Tilgungsanteil und kauft damit Vermögenswerte und akkumuliert so Vermögen. Und auf diese Weise ist es passiert, dass die Menschen gewaltig zur Ader gelassen wurden, weil es eben möglich ist, Geld per Mausklick, per Buchungssatz herzustellen. Und das ist seit 1970 so, seit 1971 ist die formale Golddeckung aufgegeben worden und seitdem wird Geld leistungslos und ohne vorherige Ersparnis produziert. Das heißt, es wird produziert und später muss es erst erarbeitet werden. 1970 hatte ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland ungefähr 5.000 Euro umgerechnet. Jetzt liegen wir ungefähr bei 30.000, also 475% ungefähr. Allerdings bekommt man heute nur noch ein Zehntel so viel Gold. Das heißt, die Arbeitskraft wurde durch das Gelddrucken um 90% herabgesetzt, wenn man es in Gold rechnet. In den USA ähnlich, wenn wir das in Dow Jones-Anteilen bemessen, dann ungefähr 83%. Das heißt, sie mussten 1970 25 Stunden arbeiten für einen Dow Jones-Anteil, heute sind es über 150. Und das ist die leistungsungerechte Werteumverteilung, die durch das Gelddrucken stattfindet. Und insofern spreche ich mich da auf Basis der 600 Münzprägestätten allein aus diesem Learning für den Wettbewerb aus. Und wir sind als letzte Anmerkung zu Prag, weil wir hier in Prag sind. In Prag gab es ein ähnliches Geldkartell, wie wir es heute haben. Es gab das Prager Münzkartell. Schillers Wallenstein ist vielen Menschen ein Begriff, allerdings das Prager Münzkartell nicht. Der Kaiser führte Krieg, es war der 30-jährige Krieg, er war pleite und hat dann das Münzregal an Wallenstein und seine Banker, ein Konsortium, verkauft. Und durch diesen Verkauf, der temporär bedingt war, war er wieder flüssig. Was haben die gemacht? Die haben die Münze verschlechtert und haben eben auf dieser Basis, wie das heute auch läuft, Vermögenswerte akkumuliert. Der 30-jährige Krieg war zwischen 1618 und 1648, das heißt 400 Jahre weiter und wir haben uns nicht weiterentwickelt dahingehend. Diese Anekdote passte ganz gut, weil wir in Prag sind. Wären wir in Wien gewesen, hätte ich was anderes erzählt.
Wir kommen noch mal kurz zum Herrn Hambach zurück, bevor wir mal ein bisschen den Staat rasieren wollen. So will ich das mal unterschreiben. Weil wir aber noch beim Geldsystem sind. Sie gelten ja als lösungsorientierter Praktiker. Gibt es Beispiele für ein besseres, ein neues Geldsystem aus der Praxis, das schon funktioniert, das Sie kennengelernt haben?
Jetzt in der Praxis bereits funktionieren. Und es gibt einige große weltweite Visionen, bis hin zu sogar Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen, die fair mit mehr Wohlstand für alle funktionieren würden im großen Stil, die nur in kleinen Gemeinden bisher praktiziert werden. Es gibt da eine Stadt in der Nähe von Sao Paulo in Brasilien, die arbeiten eben mit 90.000 Einwohnern nach dem Prinzip von Ubuntu aus Südafrika. Also das ist eine Art Schenkökonomie, wenn man so will. Das setzt natürlich gewisse ethische und moralische Maßstäbe voraus in der Gesellschaft, dass man eben wieder zusammenhält und dergleichen. Also es gibt da durchaus faszinierende Beispiele und das sehe ich so als Möglichkeit, uns dorthin zu entwickeln, auch wenn wir jetzt als Übergang vielleicht für mehr Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte noch andere Systeme brauchen. Und interessant finde ich auch den Ansatz von Professor Hörmann, Infomoney, Informationsgeld, das eben darauf basiert, dass wir alle einem Irrglauben unterliegen. Wir glauben alle, wenn wir eben konsumieren, müssen wir für irgendetwas bezahlen. Und er hat eben eine Theorie aufgestellt und die Software und die Genossenschaft, dafür ist auch alles da, dass wenn du eine Leistung erbringst, dann produzierst du auf deinem eigenen Verrechnungskonto ein Guthaben. Und wenn du beim Bäcker Frühstück eben einkaufst, dann überweist du eben nicht oder zahlst nicht mit Bargeld, sondern es wird auf deinem eigenen von dir mit Leistung erschaffenem Guthaben wieder der Gegenwert entsprechend gelöscht. Also es findet keine Transaktion mehr statt. Das wäre so ein Beispiel. Der wird natürlich extrem bekämpft mit diesem Modell, mit ganz hinterlistigen Methoden des Staates und der Geheimdienste. Aber es gibt da wirklich ganz tolle Möglichkeiten und im kleinen Bereich funktioniert schon sehr viel in der realen Welt.
Spannend. Eigeninitiative von Regionen, von kleinen Staaten. Stichwort Staat, Herr Wolf. Den Staat abrasieren oder den Staat befreien vom Einfluss der Konzerne? Anders gefragt, mehr Staat oder weniger Staat?
Ja, auf jeden Fall weniger Staat. Aber man muss sich überlegen, wie die Staaten denn entstanden sind jetzt. Also die Staaten, ich habe gestern zum Beispiel in dem Panel öfter gehört, den Satz, wir sind der Staat. Also den Satz kann ich nicht unterstreichen. Wir sind nicht der Staat. Die ganzen staatlichen Gebilde der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte sind Gebilde, die von den Mächtigen erschaffen wurden, um ihre Macht zu zementieren. Und deswegen müsste das ganze staatliche Gebilde tatsächlich einmal so, wie es jetzt existiert, in Frage gestellt werden und auf eine andere Grundlage gestellt werden. Also ich glaube, dass wir da auch zum Beispiel in der Zukunft mal an die Verfassungen ran müssen, weil die ganzen Verfassungen der Welt enthalten nicht die beiden wichtigsten Machtinstrumente, die es auf der Welt gibt. Die beiden wichtigsten Machtinstrumente auf der Welt, das sind einerseits das Geld. Also wir kommen aus einer Gesellschaft über mehrere hundert oder einige tausend Jahre, in der Satz gegolten hat, Geld regiert die Welt. Da dürfen wir gar nicht drum herum reden. Geld hat die Welt regiert. In unserer Zeit gibt es auch noch ein zweites Machtmittel und das sind die Daten. Wer also in unserer Zeit unendlich viel Geld und unendlich viel Daten besitzt, wie zum Beispiel ein Mann wie Elon Musk, der hat dadurch unglaublich viel Macht und kann sehr viel bestimmen und kann über andere Menschen sich erheben und deren Schicksal mitbestimmen. Und deswegen bin ich dafür, dass man an die Verfassung rangeht und in die Verfassung eine Machtbegrenzung, was das Geld und was die Daten angeht, mit einbringt. Ich weiß, dass viele Leute das sehr skeptisch sehen, weil da kommt gleich der Vorwurf, das klingt aber sehr sozialistisch. Da muss ich sagen, also ich glaube, wir müssen uns da von einigem Denken aus der Vergangenheit befreien. Also ich komme ja selbst aus dieser 68er Bewegung. Uns ist damals gesagt worden, die Welt gibt es nur in links und rechts einzuteilen. Ich denke, von diesen ganzen Denkmustern müssen wir uns mal lösen und mal nach vernünftigen Lösungen suchen.
Herr Dr. Krall, wie sehen Sie das? Haben Sie da etwas zu kritisieren, zu ergänzen?
Ehrlich gesagt, ja. Und zwar deswegen, weil das ein Eingriff in die persönliche Autonomie des Individuums ist. Und ich glaube, man muss streng unterscheiden hinsichtlich der Frage, wie jemand denn zu so großem Vermögen und damit auch zu Macht gekommen ist. Es gibt Milliardäre, die sind durch Lug und Betrug zu ihrem Geld gekommen. Und da sage ich, das ist nicht marktwirtschaftlich. Da gibt es Gesetze dafür, die dem entgegenwirken sollten. Und da bin ich auch dabei zu sagen, hier bis hierher und nicht weiter. Und das erleben wir ja gerade. Das sind aber allermeistens solche Unternehmen oder Oligarchen, die in Zusammenarbeit mit dem Staat so reich geworden sind. Das heißt, die werden ohne die staatliche Protektion, ohne die Korruption, ohne das Zusammenwirken von Unternehmen und Staat gar nicht so reich geworden. Deswegen hat ja Benito Mussolini völlig zu Recht in den 20er Jahren gesagt, das Zusammengehen von Konzernen und Staat, das ist Faschismus. Er fand den gut, ja, das können wir nicht gut finden und ich kann es auch nicht gut finden, aber das muss man unterscheiden. Und dann gibt es sehr reiche Menschen, die über Innovation, über Unternehmertum, über neue Ideen, Kreativität zu ihrem Geld gekommen sind und durchaus auch zu enormen Mengen an Geld. Das hat was damit zu tun, dass in einer technologischen Zivilisation mit hohem Innovationstempo das eben geht, wenn jemand besonders smart ist, dass er das schaffen kann. Da bin ich ehrlich gesagt dagegen, da reinzugreifen in das Räderwerk. Und zwar deswegen, weil man damit man muss damit wieder einen Staat in irgendeiner Form etablieren, der festlegt, wann ist das in Ordnung und wann ist das nicht in Ordnung, dem Individuum in seinem Erfolg, in dieser Weise quasi in die Parade zu fahren und möglicherweise dann auch große unternehmerische Taten der Zukunft damit abzubinden und zu unterbinden. Ja, bin ich nicht davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube vielmehr, dass die meisten supergroßen Vermögen gar nicht mehr entstehen würden, wenn der Staat sich stark zurückziehen würde. Das gilt übrigens meines Erachtens sogar für Elon Musk, obwohl der in meinen Augen ein sehr innovativer Unternehmer ist. Aber in dieser Größenordnung wäre wahrscheinlich das Thema Elektromobilität, was ja den Grundstein für ihn gelegt hat, wäre wahrscheinlich nicht passiert, ohne dass der Staat, insbesondere in Kalifornien damals, das Thema E-Mobilität so groß an die große Glocke gehängt hätte. Eine komplette Fehleinschätzung dessen, was die Menschen brauchen, durch den Staat. Denn ich bin absolut der Meinung, dass die Elektromobilität eine Totgeburt ist. Mit und ohne Tesla, mit und ohne VW. Und die Elektromobilität ist der Totengräber der deutschen Automobilindustrie. Auch die Idee, dass VW, das da schon in die Sackgasse gegangen ist, ja komplett, mit 120 Milliarden Investitionen in die Elektromobilität jetzt weitermachen will, wo man es doch mit dieser Strategie schon geschafft hat, den Wert des Unternehmens um 80% auf 44 Milliarden zu senken. Das heißt, man will mehr in eine tote Strategie investieren, als man überhaupt noch wert ist an der Börse. Das halte ich alles für falsch und das ist alles die Ausgeburt von staatlicher Intervention und auch das Wegnehmen oder zu sagen, mehr als x Milliarden soll ein Individuum nicht haben, das ist auch wieder eine staatliche Intervention. Ich glaube vielmehr, wir müssen uns mal komplett von dem Gedanken befreien, dass der Staat auch in Gestalt der Mehrheit den Menschen überhaupt Vorschriften in der Weise zu machen hat. Und dass wir die Kreativität und die Fähigkeiten des Individuums am besten dann entfesseln, wenn wir den Staat ganz, ganz klein machen. Allerdings in einem anderen Punkt bin ich völlig bei Ernst Wolf, nämlich was die Genese des Staates angeht. Der Staat ist nicht etwas, was quasi vom lieben Gott für uns herabgeschickt worden ist, ja, und wo wir dann beglückt werden da mit Recht und Gesetz oder sowas. Recht und Gesetz sollen, die sind irgendwann mal später gekommen, die sollen den Staat im Staat Fesseln anlegen, damit er seine Tyrannei nicht unbegrenzt über uns ausüben kann. Aber der Staat hat historisch seine Genese in vagabundierenden Räuberbanden, die irgendwann mal rausgefunden haben, dass Schutzgelderpressung ein lukrativeres Geschäftsmodell ist als Raub, Mord und Vergewaltigung. Ja, und ab und zu fällt der Staat aber noch in dieses Raub, Mord und Vergewaltigungsschema zurück, weil es in seinen Genen drin liegt, weil da kommt er her. Wenn wir in der Geschichte 5000 Jahre zurückgehen, was glaubt eigentlich irgendjemand, wie die Staaten damals entstanden sind, außer dadurch, dass Leute Waffen in die Hand genommen haben und andere überfallen, ausgebeutet und unterdrückt haben. Ganze Imperien sind auf die Weise entstanden. Und uns erzählt man die Geschichte der Menschheit, des Aufstiegs der Menschheit aus der Steinzeit zur Zivilisation, sei die Geschichte von Imperien. Das stimmt einfach nicht. Der wahre Aufstieg der Menschheit ist nicht der Aufstieg von aus der Steinzeit zu Imperien, sondern aus der Steinzeit zur Zivilisation der Technologie, zur Arbeitsteilung, zum Handel. Das ist der Motor unserer Zivilisation, die Arbeitsteilung, die nur durch gutes Geld geht. Also ich bin sehr, sehr skeptisch gegenüber jedem Ansatz, der irgendeinem Staat und sei es auch eine Mehrheit in einem Staat eine Tyrannei erlaubt. Und Wegnehmen von verdientem Geld ist immer eine Tyrannei. Es ist, ich nehme jemandem was weg. Und was mache ich denn dann damit? Dann gebe ich es den Politikern. Ich sage, okay, der Musk, der darf nicht mehr als, sagen wir mal, 200 Milliarden haben. Jetzt hat er 400. Der reichste Mensch, den die Welt je gesehen hat. 400 Milliarden. Wir nehmen ihm jetzt 200 Milliarden weg. Wer kriegt denn dann das Geld? Wird es wie ein Regen über uns ausgeschüttet? Umverteilung? Sozialistisches Konzept. Oder kriegen es die Politiker, damit sie Krieg führen können damit? Noch ein schlimmeres sozialistisches Konzept. Also ich denke, wir sollten einfach mal von der Idee runterkommen, dass es hier eine zentrale Macht geben sollte, die das Individuum in seiner Kreativität und in dem, was es erreichen kann, beschneidet.
Herr Mutler,
ganz kurz darauf antworten darf.
Machen wir die Reihenfolge, gleich die Antwort vom Herrn Wolf, ja, genau, dann der Herr Mutler, dann
glaube,
Herr
Bach. So weit sind wir da gar nicht voneinander entfernt, weil ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht der Befürworter, der jetzt sagt, also man muss Leuten wie Elon Musk oder Bill Gates und so weiter ihr Vermögen wegnehmen. Das ist nicht die Lösung dieser ganzen Problematik, weil das würde bedeuten, wir nehmen denen was weg, dann werden andere wieder entstehen, dann wird der ganze Kreislauf einfach endlos fortgesetzt. Das Wichtige wäre, eine Grundlage zu schaffen, auf der solche Vermögen in dieser unglaublichen großen Größenordnung gar nicht mehr entstehen können. Und da gibt es einige Forderungen, die ich meinerseits mal formuliert habe, die ganz einfach wären. Man muss sich nur mal fragen, wie sind diese Leute an ihre Riesenvermögen gekommen? Und das Wichtigste bei diesen Vermögen ist gewesen, dass die über Lizenzen und Patente verfügen. Und diese Lizenzen und Patente beziehen sich auf Dinge großen Teils, die sie selber gar nicht erfunden haben. Also die haben profitiert von der Arbeit anderer Leute. Und da muss der Hebel angesetzt
gesetzt werden. Dass die Leute, die die Sachen erfunden haben, dass die beteiligt werden und dass die, die es nachher vermarkten, nicht in der Lage sind, darüber Milliardäre zu werden. Also Beispiel: Bill Gates hat jemandem $50,000 bezahlt dafür, dass er von dem MS-DOS gekauft hat. Er ist über MS-DOS dann Milliardär geworden, hat den anderen Mann auch nie beteiligt, nie mitentschädigt. Bill Gates ist nur aufgrund des Schutzes von Patenten und Lizenzen so groß geworden. Und ich denke, Patente und Lizenzen sind sowieso etwas ganz Schädliches in unserer Zeit, gerade im IT-Bereich, weil ganz viele junge Leute, die Startups heute gründen, ganz schnell gegen eine Wand fahren, weil sie gegen diese Patente und Lizenzen verstoßen. Die werden dann ganz schnell, wenn sie gute Ideen haben, von großen Unternehmen übernommen. Also mein Vorschlag mal, um was Konkretes hier in die Runde zu werfen, wäre, Patente und Lizenzen im IT-Bereich weltweit aufzugeben.
Die These, dass der Staat wir alle seien, die kann man getrost fallen lassen. Und zwar aus einem einzigen Grund. Weil der Staat die Menschen teilt oder spaltet in Nettosteuerempfänger und Nettosteuerzahler. Und die Nettosteuerzahler werden zugunsten der Nettosteuerempfänger bewirtschaftet. Das ist der Punkt. Und deswegen sind der Staat nicht wir alle. Das war der kurze Einwurf noch, ob wir alle der Staat seien.
Herr Bachheimer?
Ja, zu Staat und Geld möchte ich noch was sagen. Gehen wir mal von der Theorie aus, der Staat wird gemacht von der Regierung, die Regierung wird durch demokratischen Prozess bestimmt. Demokratie funktioniert in einem freien Geldsystem aber nicht, weil wenn der Politiker alles versprechen kann, und das dann zahlt durch einen Geldbetrug mit nachheriger Inflation und was es auch an Enteignungsmodellen mit diesem freien Geldsystem gibt, dann landen letzten Endes irgendwann einmal nicht budgettreue Politiker wie im Goldstandard, weil der muss ja jede Ausgabe durch die Steuereinnahme erklären, sondern dann landen wir bei Versprechen und man kann ruhig auch das S rausnehmen aus dem Wort. Und wir sehen ja das jetzt. Also wir wundern uns ja alle, dass wir von Generation zu Generation blödere Politiker haben oder ungutere Politiker haben. Aber die haben aus einem Grund, weil wir ein ungutes Geldsystem haben, weil dieses Geldsystem fördert nämlich nur Versprecher und keine budgettreuen Menschen. Deshalb, Demokratie und Fiat-Geldsystem funktioniert nicht. Demokratie und Fiat-Geldsystem und Sozialstaat funktioniert schon gar nicht. Und Demokratie und Fiat-Geldsystem, Sozialstaat und Einwanderungspolitik ist der Tod. Und das haben wir jetzt gesehen seit 2015. Und grob abgekürzt, hätten wir 2015, wir schaffen das bekommen unter einem Goldstandard, hätten diejenigen, die der Regierung das Gold geborgt hätten, zur Geldwertung im Februar 2016 das Gold zurückgezogen, weil im Goldstandard stimmst du jeden Tag ab, indem du der Regierung gegen einen Zinssatz der Gold borgst, grob abgekürzt. Ja? Und das wäre dann die rechte Demokratie. Und alles andere ist eine Chimäre, die nur Versprecher an die Oberfläche spült und Abhängige macht.
Danke. Dr. Hammer war noch dran.
Ja, ich denke, wir sollten nicht als ein Staat haben, der sich erhebt und sagt, der eine soll das machen, der andere soll das machen. Wir haben ja in der Volkswirtschaft verschiedene Aufgaben und verschiedene Betriebstypen, über die verschiedene volkswirtschaftliche Aufgaben eigentlich idealtypisch erledigt werden können. Wir haben beispielsweise in der Privatwirtschaft zwei unterschiedliche Typen. Wir haben Konzernstrukturen oder Managementbetriebe. Die sind ideal für alle Aufgaben, wo hohe Risiken da sind. Da kann sich auch jeder beteiligen. Da gibt es nicht eine Person, die alles entscheidet. Wir haben aber Aufgaben, wo sehr viel Innovation, wo sehr viel Schlagkraft, wo kurze Wege, schnelle Entscheidungen notwendig sind. Und da sind einfach die vom Inhaber selbst geführten Unternehmenseinheiten allen anderen überlegen. Wir haben aber auch Aufgaben, da kommt es auf die Rechtmäßigkeit an. Das heißt, hier muss gerecht entschieden werden und da sind öffentliche Unternehmensstrukturen eigentlich idealtypisch. Und wir haben Dinge, die gesellschaftlich erwünscht werden, aber die kein Geld bringen. Da sind die ganzen karitativen oder gemeinnützigen Organisationen idealtypisch. Ich will keinen Staat, der sich darüber ermächtigt und befiehlt, das darfst du, das darfst du. Das heißt, da schlage ich voll in die Kerbe von Markus Krall und sage, da muss der Staat sich völlig zurückhalten. Das muss der Markt selber entscheiden, welcher Typ dafür ideal ist. Wenn Dinge von der Mehrheit oder von einer gewissen kritischen Menge an Menschen gewünscht werden, dann können dort karitative Einrichtungen entstehen. Das wird automatisch geschehen, wenn das so sein soll. Aber der Staat muss sich dort maximal zurückhalten. Und dann kommt es auch nicht zu diesen großen Exzessen, denn zu Ernst Wolf noch, viele dieser großen Vermögen sind ja dadurch entstanden, dass Staatskorruption dahinter steckte. Das heißt, hier sind Privilegien geschaffen worden. Das Ganze gilt auch für staatliche Privilegien. Man denkt an die Deutsche Bahn, man denkt an die Deutsche Post, man denkt an diese ganzen Einrichtungen, die Misswirtschaft ohne Ende betreiben, die aber ein Monopol haben, weil der Staat sagt, sich darüber erhebt und sagt, diese Aufgabe darf eben nur der machen. Und da müssen wir einfach die Erkenntnisse der Mittelstandsökonomie heute mit berücksichtigen, dass wir dezentral und zwar für jeden einzelnen Bereich gesondert die Rahmenbedingungen schaffen und nicht alles über einen Kamm scheren, wie das bis jetzt noch gemacht ist. Natürlich im Sinne der derzeit Mächtigen, alles über einen Kamm zu scheren, weil sie genau dadurch ihre Machtwirtschaft verstecken können. Und da bin ich vollkommen bei Markus Krall, das muss immer aufhören.
Ja, ich möchte noch ganz kurz was ergänzen. Also der Herr Krall hat ja schon völlig richtig meiner Meinung nach vorhin gesagt, Verschuldung sollten wir einfach abschaffen, das muss verboten werden. Aber ich möchte auch noch mal ein paar Kennzahlen reinwerfen, weil wir reden immer von freien Märkten. Da kann ich schon auch mitgehen, wenn es denn zu fairen Spielregeln, die für alle gleich sind, funktionieren würde. Aber wenn wir uns heute anschauen, dass wir laut dem Institute of International Finance eine Weltverschuldung haben von etwa 400% des Weltbruttosozialproduktes. Da gehören nämlich die Staatsschulden dazu, die Unternehmensschulden, die Schulden des Finanzsektors und die Schulden der privaten Haushalte. Also um die 400%, je nachdem welches Jahr wir uns jetzt eben anschauen, das kann selbst zu geringen Zinsen nie mehr zurückgezahlt werden. Insofern, Verschuldung ist keine gute Idee, da sollten wir uns wirklich von verabschieden. Und das Zweite, wenn wir uns über neue Geldsysteme oder auch Wirtschaftssysteme unterhalten, möchte ich nochmal einen Realitätsbezug herstellen. Wir haben heute schon über einen Realitätsbruch geredet im letzten Panel bei den neuen Medien. Wir müssen einfach feststellen und anerkennen, dass wir einen weltweiten täglichen Warenwirtschaftsverkehr haben in den letzten 15 Jahren, etwa pro Tag, also die echten Waren und Dienstleistungen, die auf dem ganzen Planeten pro Tag zirkulieren, sind etwa je nach Jahr 35 bis 40 Milliarden Dollar. Ist ja schon mal eine ganze Menge. Am gleichen Tag machen aber mindestens die Finanztransaktionen wie Derivate, Put, Calls, Währungsspekulationen und dergleichen 6.000 Milliarden und mehr aus. Also die reale Wirtschaft, 35, 40 Milliarden zu 6.000 Milliarden, das hat überhaupt keinen Bezug mehr zueinander. Insofern möchte ich ein paar Zweifel anmelden, ob das mit den freien Märkten zurzeit auch wirklich so funktioniert. Aber ich würde schon mitgehen für die Idee.
Der Konter kommt, Herr Hambach. Seien Sie nicht gewiss, Herr Dr. Krall ist bereit.
Vielleicht kommt ja auch eine Zustimmung.
Also das ist natürlich nicht das Ergebnis des freien Marktes, dass wir solch explodierende Finanzoligarchien und Finanzkonglomerate haben, sondern es ist genau das Ergebnis des Schuldgeldsystems. Ja. Es sind die Organisationen, die an den Zentralbanken nah dran sitzen, die sich dort mit frischem Zentralbankgeld versorgen können und die deswegen in der Lage sind, dieses riesige Rad zu drehen und dann die Risiken auf uns alle abzuwälzen. Denn wenn die scheitern, dann werden sie gerettet und gerettet werden können sie nur, weil die Zentralbank so viel Geld drucken kann, wie sie will. Das heißt also, die Tatsache, dass das Geld aus dem Nichts geschaffen werden kann, führt dazu, dass diese Unternehmen wissen, dass sie gerettet werden können. In einem goldgedeckten System könnten die gar nicht gerettet werden, sodass das Ergebnis eines falschen Geldsystems ist, das mit Marktwirtschaft ungefähr so viel zu tun hat, wie die Sowjetunion mit Marktwirtschaft zu tun hatte. Das ist Geldsozialismus, wie Roland Bader so schön gesagt hat. Also dieses ganze Phänomen würde in einem anständigen marktwirtschaftlichen Geldsystem gar nicht existieren. Und deswegen weise ich es weit zurück, dass das ein Marktversagen sei oder dass das auch diese Differenz zwischen den Derivatemärkten und den Realgütermärkten. Das ist alles der Ausfluss dieses falschen Geldsystems. Und in Amerika, wo das Zentrum dieses falschen Geldsystems in Form der FED installiert ist, da kommt noch hinzu, dass die FED ja gar keine Behörde ist. Die meisten Menschen denken, die FED sei eine Behörde, die der Staat eingerichtet hat. Die FED ist eine private Bank, die privaten Banken gehört, denen der Staat ein gesetzliches Monopol zum Gelddrucken eingeräumt hat, ohne Gegenleistung, und ihnen außerdem noch die Aufsicht über die Banken übertragen hat als Monopol. Monopol. Das ist nichts anderes als ein oligarchisches Netzwerk, das es geschafft hat, die Marktwirtschaft im Sinne eines monopolistischen, staatsmonopolistischen Unternehmens auszuhebeln. Ja, sowas gehört ausgeräuchert, sage ich mal, aus marktwirtschaftlicher Perspektive. Ich würde allerdings noch einen kleinen Nachsatz sagen wollen, weil diese Idee, dass Lizenzen und Patente, dass die sozusagen der Grundstein wären für ungerechte Vermögensbildung. Da bin ich auch total dagegen, dass das eingeschränkt wird. Also ich mag Herrn Gates wirklich nicht, um das mal vorauszuschicken. Und das sage ich nicht, um mich zu exkulpieren oder weil ich, also wenn ich ihn mögen würde, würde ich das jetzt auch sagen. Ich mag ihn nicht. Er macht viele Dinge, die oligarchisch sind, monopolistisch sind und die ich für sehr grenzwertig halte. Nur bei dieser einen Sache, wo er für $50,000 MS-DOS gekauft hat, das hat er völlig sauber gemacht. Und es war auch völlig in Ordnung aus meiner Perspektive. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Er hat erkannt, dass dieses Produkt ein ganz großartiges ist, wenn er das vermarktet, dass er damit einen Markt aufrollen kann. Und der es ihm verkauft hat, hat das offensichtlich nicht erkannt. Das heißt also, hier gab es ein Informationsgefälle, das aber nichts damit zu tun hatte, dass Herr Gates einen Informationsvorsprung auf ungerechte Weise sich erwirtschaftet hätte, sondern er hat verstanden, was man mit diesem Produkt machen kann. Und wenn man jetzt sagt, der hätte das dem nicht verkaufen dürfen oder der müsste dem im Nachhinein noch was dafür bezahlen, ja, dann verkennt man, dass eine Grundlage der Marktwirtschaft das Eigentum ist. Und Eigentum gilt auch für geistiges Eigentum. Wenn es kein geistiges Eigentum mehr gibt, was geschützt wird, dann gibt es auch keinen Fortschritt mehr und keine Innovation und keinen Erfindungsreichtum mehr, weil dann kein Anreiz mehr für Erfindungen besteht. Die Tatsache, dass es Patente und Lizenzen gibt und dass ein Patentamt über die Eigentumsrechte von Erfindern wacht, damit man es ihnen nicht wegnehmen kann, hat genau damit was zu tun. Der ganze Aufstieg, der industrielle Aufstieg, die industrielle Revolution hat was mit Eigentumsrechtsdefinitionen zu tun. Wenn ich das für Patente und für geistiges Eigentum nicht mehr gelten lasse, dann bedeutet das, dass jeder, der geistiges Eigentum erzeugt durch Nachdenken und Erfindungsreichtum, enteignet werden kann, indem man es ihm einfach wegnimmt und indem dann mächtige Konzerne sagen, du hast es zwar erfunden, aber ich mache ein Produkt draus und ich bin viel, viel größer als du. Also das geistige Eigentum braucht Eigentumsrechtsschutz. Und dazu gehört aber auch, dass ich mit meinem Eigentum machen kann, was ich will. Und wenn ich es für 50.000 verkaufen will an jemanden, der mehr damit anfangen kann, dann ist es eine freiwillige Transaktion zwischen zwei erwachsenen Menschen. Ja, da gibt's nichts dran auszusetzen. Natürlich kann man sagen, der Gates, der alte Geizknochen, hätte dem noch was geben können. Aber im marktwirtschaftlichen Sinne nein. Dass der Gates dann später mit seinem riesigen Reichtum Dinge gemacht hat, mit der ganzen Impfindustrie und was er da alles unterstützt, ja, und wo er sich da alles und auch diese Beteiligung an Pfizer BioNTech, ja, wo er ja offensichtlich einen Informationsvorsprung hatte aus einer, ich nenne es mal, durchaus klandestinen Quelle, ja. Und sich dann quasi die Voraussetzungen geschaffen hat, damit dieses Investment sich für ihn tragen konnte, was natürlich komplett marktwidrig ist. Das ist was anderes. Da sage ich, das geht nicht. Da muss von Recht und Gesetz dazwischen gegrätscht werden. Aber ein Eigentum, auch ein geistiges Eigentum, muss der Inhaber damit machen können, was er will. Sonst haben wir keine Eigentumsordnung und damit hätten wir dann auch keine Marktwirtschaft mehr.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Ich bin ja froh, dass Sie jetzt Bill Gates noch kritisiert haben, Herr Dr. Krall, weil sonst hätte ich auch die zweite Schlagzeile in der Bild-Zeitung gesehen nach der gestrigen. Sie erinnern sich, für unsere Zuschauer, die das Planspiel noch nicht gesehen haben, wenn wir das ausstrahlen bei Auf 1, müssen Sie sich anschauen, denn da lautet eine Schlagzeile: Markus Krall schlägt Topfschlagen vor und lobt Bill Gates. Also die Schlagzeilen sind Ihnen sicher, wenn die Ausstrahlung erfolgt ist. Aber da sitzen noch zwei in den Startlöchern, die wollen gerne noch antworten. Und ich glaube, auch der Herr Wolf hat noch einen Kommentar dazu. Herr Mutlak zuerst.
Also es wird viele überraschen, aber ich bin sicherlich zu 98-99% inhaltlich deckungsgleich mit dem von Markus Krall. Aber aus freiheitlicher Sicht würde ich auch die Patentthemen anders angehen und das auch so sehen wie Herr Wolf, weil es eben zur Monopolbildung führt und den Wettbewerb unterminiert und letztlich auch den Innovationen nicht zuträglich ist, wenn man Patentrecht. Ich verstehe die Argumentation auf Basis der Eigentumsrechte, aber aus freiheitlicher Sicht, wenn man es streng libertär auslegt, dann gibt es kein geistiges Eigentum. Und dann gibt es Nachahmer, die es weiterentwickeln, die dann natürlich auch wieder Druck ausüben auf den, der es zuerst erfunden hat. Und der es zuerst erfunden hat, der hat ja dann die Innovationsgewinne am Anfang. Also das sehe ich dezidiert anders, aber ich verstehe die Argumentation grundsätzlich. Also da würde ich mich tatsächlich Ernst Wolf anschließen und sehe es aus freiheitlicher Sicht eben auch so, dass es gerade dann nicht dazu führt, dass Monopole entstehen, sondern dass mehr Wettbewerb entsteht, weil wenn dann Patent ist, dann ist der Markt zu in dem Bereich, dann ist es kein Markt, sondern dann ist es eben Monopol.
Herr Dr. Hammer?
Ja, also ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass wir eine Grundsituation haben, die für die meisten Menschen unzufrieden oder nicht zufriedenstellend ist. Aber ich glaube auch, dass wir hier eine Situation ein Grundübel haben, dass wir zwei eigentlich voneinander getrennte Systeme haben, nämlich einmal die Realwirtschaft und einmal die Finanzwirtschaft, die aber mit ein und demselben Produkt hantieren, das bei beiden gilt, nämlich das Geld, das gesetzliche Zahlungsmittel. Und da bin ich bei der Lösung dieses Problems auch vollständig bei Markus Krall, denn diese Ungleichgewichte, dass also ein Finanzrad aufgeblasen werden konnte, das sich so weit von der Realwirtschaft abkoppelt, wo also der Bezug eigentlich gar nicht mehr da ist. Also die realwirtschaftliche Menge hat sich in den letzten Jahren ungefähr verzehnfacht, die Finanzmenge verhundertfacht, also in den letzten Jahrzehnten. Das passt halt also nicht mehr zusammen. Wie konnte das passieren? Weil eben die Finanzindustrie kein Risiko hat, während die Realwirtschaft das volle Risiko hat. Das sehen wir nicht zuletzt jetzt auch bei VW und anderen großen Unternehmen. Bei allen Banken wird ausgewählt, die Bank rette ich und die Bank lasse ich Konkurs gehen. In den USA war das beste Beispiel die Silicon Valley Bank. Die wurde Konkurs gehen lassen, damit eine Memberbank, also eine Eigentümerbank der Federal Reserve, JP Morgan, die Bank übernehmen durfte. Danach wurde dann gesagt, du brauchst auch keine Sorgen zu machen über die faulen Darlehen, die da drin sind, die ganzen Staatsanleihen, die abgewertet sind, weil du hast ja von der Federal Reserve aus unendliche Rückendeckung. Das heißt, Staatskorruption ist das für mich oder eine Korruption in diesem System. Und dadurch wurde nur möglich, dass hier die notwendige Korrektur, und das hat Schumpeter im Grunde damit gemeint, dass wir von Zeit und Zeit auch den Konkurs zulassen müssen, um ein reinigendes Gewitter zu haben. Das wurde in der Finanzindustrie nicht zugelassen, weil man das immer als systemrelevant oder sonst was titulierte, während man das in der Realwirtschaft, insbesondere im Mittelstand, immer zulässt. Und das ist nicht in Ordnung. Diese Ungerechtigkeit, die ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte, die man korrigieren müsste.
Herr Wolf, möchten Sie noch etwas ergänzen?
Ja, ich würde gerne noch was sagen. Also erstmal zu dieser ganzen Angelegenheit mit Bill Gates. Bill Gates und der Erfinder von MS-DOS haben nicht auf Augenhöhe miteinander gestanden, weil Bill Gates hatte eine Mutter, die mit dem Chef von IBM bekannt war. Und IBM hat nach so einem Betriebssystem gesucht. Also er hatte einen ganz entscheidenden Informationsvorsprung, den er nicht weitergegeben hat. Also nur das zu dem Hintergrund dieser ganzen Sache. Aber ich denke, wir müssen uns auch mal fragen, historisch gesehen, was die ganzen Probleme sind, die die Marktwirtschaft mit sich gebracht hat. Weil wir leben ja in einer Art Mischwirtschaft jetzt im Moment. Wir haben Marktwirtschaft, wir haben aber auch Teile von Planwirtschaft. Wie kann das passieren, dass Marktwirtschaft und Planwirtschaft heute miteinander verbunden und ineinander verwoben sind? Und ich glaube, das gibt zwei Hintergründe. Der eine ist ein ganz einfacher historischer Hintergrund, dass Marktwirtschaft im Endeffekt irgendwann zu der Ausbildung von Monopolen führt. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Also und diese Monopole haben dann eine Marktmacht und die Monopole agieren dann praktisch planwirtschaftlich. Also das größte Beispiel und dann ganz entscheidend noch in unserer Zeit ist der technologische Fortschritt, der diese Ausbildung von Monopolen praktisch uneinholbar macht. Also ein Beispiel dafür wäre Amazon. Amazon ist für mich ein Unternehmen, was nicht marktwirtschaftlich handelt, sondern planwirtschaftlich, weil Amazon beherrscht den gesamten Markt des Einzelhandels. Amazon kann selbst Bedürfnisse bei den Leuten wecken. Amazon weiß zum Beispiel 14 Tage, bevor eine Frau schwanger ist, dass sie schwanger ist aufgrund ihres Verkaufsverhaltens. Also die können den Markt dermaßen manipulieren, dass deren Aktivitäten eigentlich keine normalen marktwirtschaftlichen Aktivitäten mehr sind. Und das müssen wir bedenken. Und dann möchte ich mal zu bedenken geben, dass man die Marktwirtschaft auch nicht zu sehr verherrlichen sollte, weil es gibt einen Bereich, der uns gerade in den letzten 3 Jahren gezeigt hat, dass in diesem Bereich die Marktwirtschaft eigentlich erstens nicht funktioniert und zweitens auch absolut verheerende Folgen hat. Und das ist die Marktwirtschaft in der Pharmaindustrie, also im Gesundheitswesen. Wenn ich mir das Gesundheitswesen vorstelle und als Marktwirtschafter da rangehe, dann gehe ich ran und sage, ich muss einen Konzern da führen, ich muss mit dem Konzern viel Geld generieren, ich muss meinen Aktionären da gute Dividenden bieten. Und wie schaffe ich das im Gesundheitssystem? Am besten, indem ich die Leute möglichst lange krank halte, die, wenn sie krank sind, kurze Zeit Besserung erfahren lasse, aber im Großen und Ganzen als Kunden behalte, dadurch, dass sie möglichst lange krank sind. Also ich denke, dass das Gesundheitswesen zum Beispiel ein Bereich ist, in dem die Marktwirtschaft nichts, aber auch gar nichts zu suchen hat.
Wir halten die Reihenfolge ein. Dr. Haber, Dr. Krall und Herr Mudlack, bitte.
Ja, jetzt muss ich doch Herrn Wolf deutlich widersprechen. Und zwar, die Beispiele, die er angenannt hat, haben keine Marktwirtschaft, sondern dort herrscht Machtwirtschaft und Planwirtschaft, insbesondere im Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen ist in Deutschland eigentlich der Inbegriff der Planwirtschaft, das heißt des sozialistischen Wesens. Wenn man sich beispielsweise einen Arzt anschaut, der muss eigentlich nur Punkte in seinem, wenn er jetzt gesetzliche, in Deutschland gesetzliche Patienten hat, dann sammelt er eigentlich nur Punkte und ihm wird am Ende des Jahres dann gesagt, was er dafür bekommt. Es wird mit gesetzlich verordneten oder vorgeschriebenen Pauschalen gearbeitet und so etwas. Das heißt, das hat mit Markt überhaupt nichts zu tun. Wenn wir die Chancengleichheit herstellen, dann funktioniert der Markt sehr wohl. All diese Beispiele, die eben angesetzt worden sind, da ist die Chancengleichheit außer Kraft gesetzt worden. Amazon. Amazon bietet nicht jedem Verkäufer die gleichen Chancen auf seinem Marktplatz, sondern die Produkte, die besonders gut laufen, die werden von Amazon über den Algorithmus sabotiert und Amazon verkauft diese Produkte dann unter eigenem Namen selber. Das heißt, der Händler, der das bei Amazon reinbringt oder der Produzent, der das bei Amazon macht, der hat keine Chancengleichheit. Marktwirtschaft unterstellt aber die Chancengleichheit. Und das ist der Irrtum. Viele Unterstellungen, die wir volkswirtschaftlich einfach so genommen haben, auch die Neutralität des Geldes und so weiter, die sind einfach nicht da. Und das ist das Problem. Die Marktwirtschaft an sich ist richtig, aber die Korruptionswirtschaft ist es nicht. Und wir haben es leider dazu kommen lassen, dass wir in viel zu vielen Bereichen Sozialismus, also staatliche Eingriffe zugelassen haben. Und das ist eigentlich der Fehler.
Herr Dr. Kahn. Also ich würde Ihnen die gleiche Kerbe schlagen wollen. Allerdings ergänzend noch dahingehend, dass das ganze Thema Gesundheitswesen komplett vermachtet ist. Ja, also wenn Marktwirtschaft herrscht, dann gibt's erstmal keine Machtkonzentration am Anfang. Ja, dann muss jeder sich seine Position erarbeiten. Im Gesundheitssystem haben wir einen Staat, der im Grunde das gesamte System gekapert hat. Es gibt das Gesundheitsministerium, das im Grunde genommen ein Pharma-Mafia-Förderministerium ist. Es gibt die ganzen Krankenversicherungen, die staatlichen Krankenversicherungen, die eine einzige planwirtschaftliche Soße sind. Wenn man das also, da fließt erstmal viel in die Bürokratie. Dann werden dort Gewinner und Verlierer definiert und es wird über einen Verhandlungsmechanismus werden quasi die Dinge verteilt. Die Patienten zahlen alles. Es geht alles von uns da rein über unsere Krankenkassenbeiträge. Und dann trifft man sich, die Pharmaindustrie, die Ärztekammern, die Krankenhäuser, wer auch immer, trifft sich dann im Gesundheitsministerium und handelt aus, wie diese Geldströme dann verteilt werden. Und wenn ich statt eines freien Marktes, wo die Menschen im freien Austausch sich hinstellen müssen, wo, wenn ich ein Produkt verkaufen will, dieses Produkt gut sein muss, weil es mir sonst keiner abnimmt, Und dann ist eben ein Produkt, das die Leute krank hält, nicht gut, ja, sondern ein Produkt, das die Leute gesund macht, ist gut. Aber in diesem System können sich die deswegen genau diesem Mechanismus entziehen, diesem Reinigungsmechanismus des Marktes, weil es sich um ein Verhandlungssystem handelt, bei dem kartellartig sich im Hinterzimmer des Gesundheitsministeriums zusammengesetzt wird. Und dort setzen sich dann diejenigen durch mit den tiefsten Taschen. Und das ist nun mal die Pharmaindustrie. Das heißt, hier habe ich eine Perpetuierung des Monopols durch die staatliche Organisation des gesamten Systems. Und deswegen ist die Staatswirtschaft im Grunde genommen das, wofür jetzt der Kollege den Marktwirtschaft verantwortlich gemacht hat. Aber wir haben eben dort gar keine Marktwirtschaft.
Benjamin Mutlak, bitte.
Es sind viele Punkte gesagt worden schon. Ich würde mich auch anschließen und würde sagen, wir können nicht von marktwirtschaftlichen Strukturen sprechen. Allein deshalb schon, weil der Blutkreislauf der Volkswirtschaft verseucht ist durch dieses Geldsystem und auch durch das Zinsdiktat. Das muss man ganz klar sagen. Und wir leben in einer Mischform vielleicht, im dritten Weg des Interventionismus an der Schwelle zur Planwirtschaft. Oder vielleicht sind wir auch schon tief in der Planwirtschaft. Und gerade im Gesundheitswesen ist das so. Da gibt es auch ein wunderbares Beispiel aus Deutschland, den Fieberhustensaft für Kinder. Da gab es einen festen Preis über 10 Jahre. So, und der Punkt ist, dass es sich irgendwann nicht mehr rechnete, dieses Zeug zu produzieren bzw. in Deutschland anzubieten, weil alle möglichen anderen Preise gestiegen sind, Transportkosten etc., alles Mögliche. Und in einer Marktwirtschaft hätten wir freie Preise, freie Preisbildung dort. Und es war irgendwann nicht mehr attraktiv, diesen Preis zu oder dieses Zeug zu produzieren. Und deswegen ist er knapp geworden. Das ist ein Punkt. Und die Unternehmen selber haben keine Macht. Sie bekommen die Macht über die Staaten oder über die Staatenkartelle, über die technokratischen Institutionen wie WHO und Co. Und natürlich gäbe es das in einer Marktwirtschaft nicht.
Thomas Bachheimer?
Ja, meiner Meinung nach ist, wir leben ja nicht einmal im Ansatz in irgendeiner freien Marktwirtschaft. Mundlach hat es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Der wichtigste Preis in einer freien Marktwirtschaft ist der Preis des Geldes und das ist der Zins. Und wenn der Zins zentral bestimmt wird, dann nutzt es natürlich jenen, für die er bestimmt wird, und das sind jene, die in der Finanzwirtschaft zumeist, aber in der Produktivität, wo die Leute wirklich was produzieren, deren Bedürfnisse werden minder geachtet. Und jetzt führt das natürlich zu Fehlallokationen, also es fehlen Investitionen und dadurch liegen wir ja komplett schief. Und wenn man überhaupt hier auf diesem Pendel hochkarätigst von freier Marktwirtschaft spricht, dann ignorieren wir das Faktum, dass wir das nie hatten, also seit ich lebe, nie hatten. Und deshalb obsolet.
Herr Hambach, ja, also wir haben jetzt, muss einfach jetzt Frage in die Runde auch mal geben. Wir reden jetzt sehr viel über Marktwirtschaft, über freie Märkte, über Chancengleichheit. Ja, aber wie machen wir das mit der Chancengleichheit? Löschen wir jetzt mal alle Schulden und alle Vermögen und verteilen alle Ressourcen gleich? Oder nach welchen Kriterien würden wir denn da vorgehen? Weil wenn wir jetzt einfach nur sagen, wir machen jetzt Chancengleichheit, dann sind die Chancen ja nicht gleich. Oder mal für Normalsterbliche würde mich das interessieren, wie man das herstellt, eine Marktwirtschaft mit Chancengleichheit. Oder was brauchen wir für ein Zeitszenario oder was sollte man denn da tun ganz konkret?
Ja, das wäre eine schöne Abschlussfrage, aber Dr. Hamer hatte zuvor noch einen Ansatz, den er einbringen wollte. Ich greife die Frage aber gleich nochmal auf.
Ja, die greift im Grunde auch schon in die Frage hinein. Was kann man tun, damit diese Chancengleichheit stattfindet? Wenn wir überlegen, wie ist es zu dieser Dissonanz gekommen, das, was wir jetzt alle fühlen, dass irgendwie alles nicht zusammenpasst, irgendwie alles nicht so richtig gerecht ist und so etwas. Das ging im Grunde schon mit Maynard Keynes vor, der im Grunde den Staatseingriff sozusagen über eine Pseudotheorie da so ein bisschen salonfähig gemacht hat. Was er im Grunde gemacht hat, ist, er hat eine Wirtschaftstheorie entwickelt, die dem Staat erlaubt, immer und überall einzugreifen. Er hat immer gesagt, na ja, das korrigiert sich dann, weil in guten Zeiten werden die Schulden auch zurückbegriffen. Das war aber nur ein frommer Wille, oder eine frommer Hoffnung, wie er das heute macht. Im Grunde ist er gehypt worden und auch mit dem Nobelpreis und alles ausgestattet worden, weil er den Staaten, den Mächtigen, mit einer Theorie untermauert hat, dass sie eingreifen dürfen. Und dieser Eingriff ist mittlerweile metastasenartig durch die gesamte Volkswirtschaft, durch alle Volkswirtschaften der westlichen Welt durchgegangen. Wo sie überall ist, brauchen wir nicht im Einzelnen zu klären. Aber man hat von der Daseinsvorsorge ursprünglich, hat man Staatsmonopole errichtet. Und die Leute, die auf diesen Staatsmonopolen hängen, die geben sich auch alle Mühe, dass das Ganze so bleibt. Und das geht eigentlich damit schon in die Beantwortung der Frage rein. Wir können, indem wir Schadensersatzansprüche stellen, die Leute einfach zivilrechtlich sehr einfach durchsetzen können, wenn sie in eine Chancenungleichheit erfahren, beispielsweise Amazon. Wenn also jemand geblockt wird, weil Amazon das selber machen will, dann ist das eine wettbewerbswidrige Behinderung dieser Person, dann hat er einen Schadensersatzanspruch. Wenn der Schadensersatzanspruch für Amazon zu groß wird, werden sie es unterlassen. Das regelt sich dann. Wenn eine Deutsche Bahn AG über Korruption oder was auch immer sich gewisse Monopole verschafft, dann ist das schadensersatzpflichtig gegenüber den anderen, die dort benachteiligt worden sind. Dann wird man das unterlassen, weil es schlicht und einfach zu teuer wird. Und dann brauchen wir, und das ist der zweite Punkt dazu, allerdings auch eine echte Rechtsstaatlichkeit, die ich zumindest in Teilen in Frage stellen möchte. Denn wir haben keine völlig unabhängige Justiz. Wenn die Justiz weisungsgebunden ist oder von gewissen Regierungseinflüssen beeinflusst werden kann, was wir jetzt leider einige Beispiele haben, nicht nur bei Herrn Ballweg oder anderen, sondern auch in größeren in Skandalumfängen, dann haben wir hier eine Situation, die schlicht und einfach nicht geht, die uns auch anders versprochen wurde nach dem Grundgesetz. Und da müssen wir einfach zurückkehren. Das sind Stellschrauben, die wir leicht bedienen können und wo wir eben auch, und wo ich mir ganz sicher bin, dass das in den nächsten Jahren noch umgesetzt wird, weil so wie es jetzt ist, akzeptieren die Leute es immer weniger.
Lösungen liegen unter Umständen ja auch im digitalen Fortschritt, der unvermeidlich ist. Herr Wolf, könnte man diesen digitalen technischen Fortschritt nicht auch in den Dienst der Menschheit stellen?
Ja, das könnte man dann machen, wenn dieser digitale Fortschritt nicht in den Händen von hauptsächlich 7 Konzernen im Silicon Valley liegen würde. Also wir haben es im Silicon Valley mit den Magnificent 7 zu tun. Das sind Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia, Tesla und noch ein Konzern, also insgesamt sind 7, und die haben fast alle Patente und Lizenzen in diesem Bereich in der Hand. Die tun das, was ihnen nützt und nicht das, was dem Rest der Menschheit nützt. Und das ist im Moment an einer ganz gefährlichen Schwelle angekommen, weil die über das Wissen im Bereich der künstlichen Intelligenz verfügen. Und gerade was die künstliche Intelligenz angeht, da muss man sagen, da gibt es einige wirklich absolute Alarmzeichen. Also ich erinnere nur daran, dass Jeffrey Hinton, der Chefentwickler von Google, im letzten Jahr seinen Dienst quittiert hat mit der Begründung, das ist alles viel zu gefährlich geworden. Das gleiche gilt für Mo Goddard, das war der Marketingchef von Google X. Der zieht heute durch England und füllt da ganze Säle damit, dass er erzählt, die Menschheit ist im Bereich der AI, also der KI, am Frankenstein-Moment angekommen. Also nur zur Erinnerung, Dr. Frankenstein ist die fiktive Figur eines Arztes, der aus Leichenteilen einen Menschen zusammennäht und dem Leben einhaucht und der dann feststellen muss, dieser Mensch ist plötzlich stärker, intelligenter und auch bösartiger als er selber. Also wir befinden uns da an einer ganz gefährlichen Schwelle. Und das große Problem, was ich dabei sehe, ist, dass die Entwicklung dieser Technologie in den Händen von ganz wenigen Leuten ist, die nur an ihren eigenen Interessen, an ihren eigenen Vorteil interessiert sind. Ganz interessant in diesem Zusammenhang ist der Warnbrief, den Elon Musk mitgeschrieben hat, zusammen mit dem Apple-Gründer Steve Wozniak. Die haben vor ein Vierteljahr einen Brandbrief geschrieben und haben gesagt, die künstliche Intelligenz ist auf einem ganz gefährlichen Weg. Wir fordern ein halbjähriges Moratorium. Leider hat niemand darauf reagiert. Elon Musk hat selber dann darauf reagiert als Unternehmer, hat gesagt, ja, wenn sonst keiner da aufhört, in diesem Bereich zu forschen, dann bin ich eben gezwungen, auch weiterzumachen. Also das ist die Welt, in der wir in diesem Bereich leben. Und der Weg ist einfach sehr, sehr gefährlich im Moment.
Wenn wir ein Land wieder von Kopf auf die Füße stellen wollen, also auch das Geld, das Wirtschaftssystem reformieren, nach vorne bringen wollen, könnte man ja auch mal einen Blick nach Südamerika wagen. Es gab neulich mal einen Politiker, der sagte, wir müssen mehr Milei wagen. Und ein anderer Politiker hat gesagt, um Himmels Gottes Willen, bloß nicht. Gibt es denn da auch Vorteile und gleichzeitig Nachteile, was wir da in Argentinien leben? Sind das möglicherweise Schritte, die wir auch einleiten könnten für unser Geld- und Wirtschaftssystem, Herr Dr. Krall?
Also nicht können, sondern müssen. Wenn wir nicht den gleichen Weg beschreiten, den Argentinien jetzt seit einem Jahr beschritten hat, dann werden wir den Weg weitergehen, den Argentinien die 100 Jahre vorher zurückgelegt hat. Mehr Sozialismus, mehr Planwirtschaft, mehr Armut, mehr Zerrüttung. weniger Wettbewerbsfähigkeit und dann das nach unten durchgereicht werden auf der Skala des Pro-Kopf-Einkommens in der Welt. Mag vielleicht dem einen oder anderen nicht klar sein, aber vor 100 Jahren, bevor diese sozialistischen Experimente in Argentinien begonnen wurden unter den Peronisten, die nichts anderes waren als nationale Sozialisten, also sehr nah an der nationalsozialistischen Ideologie, aber eben Sozialisten. Bevor man damit also angefangen hat, war Argentinien das reichste Land der Erde, jedenfalls gemessen am Pro-Kopf-Einkommen. Es war die Nummer eins auf der Welt hinsichtlich des Bruttosozialprodukts pro Kopf. Reicher als die Vereinigten Staaten, reicher als Großbritannien, das damals noch das riesige Empire hatte, reicher als Deutschland, reicher als die Schweiz, als irgendwas so. Dann kam der Sozialismus und nach 100 Jahren Vetternwirtschaft, Korruption, Sozialismus und schlechtem Geld war dann Argentinien auf Platz 143 abgerutscht von 195 Entschuldigung, Ländern auf der Welt und hatte mehr als 50% Armutsquote, eine Inflation von 25% im Monat, was annualisiert etliche 1000% sind. Und hatte schon mehrere Hyperinflationen hinter sich, also ein vollkommen industriell, ökonomisch und moralisch zerrüttetes Land. Und jetzt haben wir ein Jahr lang libertäre Radikalreformen, also eine massive Kürzung von Gesetzen, ein massives Streichen von Ministerien, von Stellen im Staatsdienst, von Behörden, ein massives Sparprogramm, zum ersten Mal in 100 Jahren ein Haushaltsüberschuss, So, und das Ergebnis war zunächst mal, das erste halbe Jahr hat wehgetan, die Industrieproduktion ist geschrumpft. Warum ist sie geschrumpft? Weil die Industrieproduktion auf die Bedürfnisse eines Staates ausgerichtet war und nicht auf die Bedürfnisse der Menschen. Und der Staat ist dann halt als Nachfrager weggefallen, weil der Staat fragt nicht die Dinge nach, die die Menschen brauchen. Und jetzt muss die Industrie und die Wirtschaft stellt sich jetzt um auf die Dinge, die die Menschen brauchen. Und seit ein paar Monaten wächst die Wirtschaft wieder. Und für 2025 ist die Prognose 8,5% Wirtschaftswachstum. Jetzt sagen die Leute, ja, das wird ja ein Wirtschaftswunder. Nein, es ist kein Wirtschaftswunder. Es ist die logische Konsequenz von Freiheit und Marktwirtschaft. Die logische Konsequenz, genau wie 1950er in Deutschland kein Wirtschaftswunder vorlag, sondern die logische Konsequenz von Freiheit und Marktwirtschaft. Wunder ist, wenn der liebe Gott was bewirkt, was wir nicht verstehen können. Daran glaube ich als Katholik, aber hier handelt es sich nicht um sowas.
Der Kanzlerkandidat der CDU stellt sich aber hin, was dort passiert in Argentinien, ist ja furchtbar. Der Mann tritt ja sein Volk mit Füßen. Herr Mudlak, haben Sie auch eine Meinung?
Ja, also wenn man sich die Zahlen ansieht, was er getan hat, er hat erstmal die Mietpreisthemen, die Regulierung dort zurückgenommen, mit dem Erfolg, dass 30% mehr Angebot plötzlich da war. Also da hat er geholfen. Dann hat er den Staatshaushalt um ein Drittel gekürzt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Drittel mehr durch den freiwilligen Tausch akkumuliert bzw. gelenkt werden. Und das ist ein entscheidender Vorteil, weil, wie Markus Karl gerade ausführte, eben ansonsten die Ressourcen durch Zentralplaner gesteuert werden. Das ist ein großer Vorteil. Und er hatte 15% Defizit, 10% in der Zentralbank, 5% im Haushalt, hat er alles auf Null gebracht. Und das sind natürlich riesige Fortschritte, riesige Erfolge. Es ist klar, dass wenn man einen Sumpf trockenlegt, dass dann der Aufschrei der dortigen Bewohner erheblich ist. Und natürlich sind da Menschen auf die Straße gesetzt worden. Das ist vollkommen klar, dass dann auch die Armutsquote ein kleines bisschen gestiegen ist. Auch das ist klar. Aber natürlich wird sich dieses Wirtschaftswunder jetzt weiter so entfalten. Das würde ich schon auch so sehen. Und wenn man sich dieses Schauspiel da angesehen hat, dann hat Gelb versucht, opportunistisch auf diesen Zug irgendwie aufzuspringen. Schwarz hat dann gesagt, das ist alles Käse und das ist eine Armutsagenda, die er dort fährt, aber er hat keine Fakten genannt. Er hat es einfach nur so gesagt. Und die Fakten sind eben so, wie wir das gerade ausgeführt haben, dass es dort aufwärts geht. Ob das dann, wie es weitergeht, ob er anderweitig irgendwie aus dem Weg geräumt wird, das wissen wir alles nicht. Ne? Wir sind, die Zukunft ist ungewiss. Insofern ist die Tendenz jetzt richtig und natürlich sollten wir uns auch darauf zurückbesinnen, auf welcher Basis der Wohlstand in Deutschland entstanden ist. Und das waren marktwirtschaftlichere Strukturen, als das heute der Fall ist. Wir hatten damals eine Staatsquote von 30% nach dem Krieg unter Erhard. Und er hat eben auch die Preise freigegeben. Und durch die Preisfreigabe fand die relative Knappheit wieder in den Preisen den Ausdruck. Das heißt, die Marktsignale, die Preissignale waren wieder gegeben. Und so konnte sich das Wirtschaftswunder, was keins war, sondern was einfach nur eine freiere Marktwirtschaft war, entfalten. Und auf der Basis ist dann bis 1970 der Wohlstand entstanden, von dem wir heute noch zehren. Und danach ging es eben los mit der Schuldenpolitik. Und heute haben wir genau das Gegenteil. Wir haben Preisdiktate, wir haben einen Mindestlohn, wir haben eine Mietpreisbremse und all diese Dinge. Und das sind natürlich Konzepte der Planwirtschaft und das führt in den Niedergang.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf auf1.shop. Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt.
Herr Bachheimer, ist das Modell Millet ein Modell für Österreich oder reicht da der Kegel?
Wollen Sie mir jetzt eine Falle stellen, oder was? Nein. Das Modell Millet beschäftigt mich auch, weil ich habe mich, bis Millet aufgetaucht ist, als Libertärer betrachtet. Millet ist jetzt ein Libertärer und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sich einer gewissen Theorie, die sich auch der Donald Trump jetzt bemächtigen wird, das ist die Executive Unitary Theory, wo man Macht an sich reißt und diverse Kammern und Balance-Ausgleichsstrukturen im Rechtsstaat vernichtet. Und da bin ich habe keinen Einblick, ja, aber ich kann nicht so begeistert sein wie der Markus. Wir haben schon zweimal darüber diskutiert. Außerdem bin ich irrsinnig sauer auf den Millet, weil er das Gold Argentiniens ausgerechnet nach England geschickt hat. Gerade zu denen, ja. Also das tut man nicht. Ja, da ist schon aus bei mir. Ja, das Staatsgold nach England. Der Markus sagt natürlich, braucht man als Ausgleich, wenn man Kredite nehmen will. Ja, aber das kann man woanders auch hinterlegen. Aber mir geht es darum, und das werden wir jetzt in Amerika auch sehen, in abgeschwächter Form, ob die Rechtsstaatlichkeit wirklich gewahrt bleibt. Und es gibt viele Gesetze, aber Rechtsstaatlichkeit ist auch was anderes für mich. Weil in Amerika ist es so, da gibt es die Democrats und die Republicans. Und in der Schule habe ich gelernt, ja, die sind ja viel näher benannt, die politischen Parteien, als in Österreich. Und das stimmt nämlich überhaupt nicht, weil der Demokrat steht, wie es so schön heißt schon, Demokratie, die Herrschaft, auf die Herrschaft des Volkes über das Individuum. Der Republikaner steht darauf, dass der Rechtsstaat das Individuum vor der Masse schützt. Und jetzt haben die Republikaner gewonnen. Und komischerweise sollte das schon Erleichterung bringen. Aber gleichzeitig mit dieser Executive Unitary Theory wird Trump, was er ja sagt und wo wir alle einer Meinung sind, die Fed Cut reformiert. Aber er setzt einige rechtsstaatliche Hebeln aus, reißt die Macht an sich und dann hat er noch die Häuser hinter sich, weil er ist ja der Hausherr jetzt in Washington, beide Häuser. Jetzt geht's noch einfacher und der kann dann im single-handed Dinge entscheiden, die kannst du im demokratischen Prozess dann wahrscheinlich nicht so leicht und nicht so schnell mehr zurückführen, wenn er sich in eine Sackgasse bewegt. Und da muss ich ehrlich sagen, und da ähneln sich für mich der Milley und der Trump in den Aussagen. Ich weiß nicht, ob der Milley jetzt da das in Argentinien Rechtsstaatlichkeit verletzt hat. Auf jeden Fall muss man davor warnen, wenn einer sagt, so, ich komme jetzt her und ramm auf. Weil so, bei aller Freundschaft, ich bin gegen Bürokratie und gegen übermäßige Politisierung der Welt, aber so kann's auch nicht, das ist nicht so einfach für mich und deshalb muss man da ein zweites Auge drauf werfen.
Also das Bauchgefühl bei Thomas Bachheimer ist noch nicht so gut im Punkt Millet, wie ist es denn bei Erich Hambach?
Ja, das ist ähnlich negativ fast oder sogar noch negativer als bei dir. Zum einen, nach meinen Recherchen ist er jetzt auch nicht ganz unbekannt mit Klaus Schwab und Co. und vielen Mitgliedern aus dem Programm von Young Global Leaders und dergleichen, Also da gibt es schon sehr, sehr enge Bande, zum einen im Hintergrund. Und dann wird er jetzt ja auch sehr gelobt für eben seine Sparmaßnahmen und so weiter. Hat der Personal reduziert, die Kosten gesenkt etc. Ja, das mag einerseits sein. Aber ich glaube, du hast auch einen interessanten Artikel veröffentlicht, Ernst, dass er eben sehr stark hier Dinge ersetzt durch künstliche Intelligenz und Argentinien eben sehr stark zum Überwachungsstaat wohl weiter ausbauen wird. Und dann sitzt man am Ende in Argentinien bei den Behörden vielleicht nur noch irgendeinem Computerterminal gegenüber und hat überhaupt keinen Menschen mehr vor sich. Und die waren ja auch schon vor über 10 Jahren dabei. Die haben die Schulkleidung in Argentinien überall mit RFID-Chips ausgestattet, um die Personen eben überall und jederzeit zu orten, wo die eben auch sind. Also das waren damals schon erkennbar die ersten Vorläufer als weiterer Modellversuch in irgendeinem Staat auf der Welt. Was kann man denn mit den Daten, mit der Technologie in Verbindung mit KI, was alles kommt, eben auch machen? Und also es schaut jetzt erst einmal oberflächlich sehr, sehr gut aus. Aber das ist vielleicht auch überwiegend Bauchgefühl. Vielleicht habe ich auch jetzt hier nichts tief genug recherchiert, aber ich traue ihm jetzt auch nicht so sehr über den Weg. Aber vielleicht kannst du das ergänzen, Ernst.
Recherchiert hat Ernst Wolf, das haben Sie angesprochen, Herr Hambach. Deshalb wollen wir gerne auch noch die Meinung von Herrn Wolf hören.
Ich denke, dass sich in Argentinien eine sehr gefährliche Entwicklung anbahnt, die allerdings ja nicht nur auf Argentinien begrenzt sein wird, sondern die sich jetzt in den USA fortsetzen wird und die uns dann auch erreichen wird. Also was Milei macht, ist im Grunde nichts anderes, als ein unglaublich scharfes Austeritätsprogramm durchzusetzen. Also das, was wir in Griechenland zum Beispiel im Rahmen der Eurokrise erlebt haben. Er versucht, das Land praktisch zugunsten derer zu retten, die das Land in diese Krise geführt haben. Das waren nämlich die großen Investoren, vor allem aus dem Ausland. Also er unterwirft sich auch den Kräften, die im Hintergrund Argentinien in diese Problematik hineingezwungen haben. Also einer der wichtigsten Spieler im Hintergrund ist der Internationale Währungsfonds gewesen, von dem Argentinien die höchsten Kredite von allen Ländern der Welt erhalten hat. Und der Internationale Währungsfonds vergibt sein Geld nicht also als humanitäre Organisation, sondern verbunden mit ganz starken Druckmitteln und mit sogenannten Strukturanpassungsprogrammen. Und die akzeptiert Herr Milei zu 100%. Herr Milei hat auch vor der Wahl versprochen, dass er nach der Wahl die Zentralbank in die Luft jagen wird. Er hat das nicht getan. Im Gegenteil, die ehemaligen beiden Zentralbankchefs, der eine ist jetzt sein Wirtschaftsminister, der andere ist jetzt Minister für ein von ihm neu geschaffenes Ministerium für digitale Transformation. Und ich glaube, da ist der entscheidende Punkt. Herr Milei räumt teilweise auf in den Ministerien, entlässt Leute, aber gibt diese Aufgaben dann an die künstliche Intelligenz weiter. Und damit ist in Wirklichkeit kein Problem gelöst. Im Gegenteil, die Leute rennen da in eine Falle und sind später schlimmer in der Falle als vorher.
Herr Dr. Krall, muss das eine Falle sein? Denn ich möchte mal folgendes Fallbeispiel anführen. Nehmen wir mal an, Sie wären in der deutschen Regierung und Sie würden Wirtschafts- und Finanzministerium übernehmen. Sie würden wahrscheinlich genauso brachial und radikal vorgehen. Jetzt würde man auch recherchieren, wie das der Ernst Wolf immer macht. Ja, bei Ihnen würde man herausfinden, Sie waren mal in der Werteunion. Okay, das ist möglicherweise ein kleiner schwarzer Fleck auf Ihrer weißen Weste, aber er soll jetzt nicht so ins Gewicht fallen. Aber ist es nicht auch okay, mal ein bisschen Vertrauen entgegenzubringen und nicht von Haus aus zu sagen, oh, das sieht aber gefährlich aus. Wie sehen Sie es?
Also ich glaube, da sind ganz, ganz viele Dinge gerade schwerstens durcheinander geworfen worden. Fangen wir mal an mit seinen Verbindungen zum World Economic Forum. Ja, er ist jetzt ja letztes Jahr dahin gereist und hat dort eine Rede gehalten. Da hieß es ja, wieso fährt er jetzt dahin? Ja, der hat denen die Leviten gelesen. Die wollten nicht hören, was er ihnen zu sagen hatte. Unser Eröffnungsredner heute Morgen, Václav Klaus, war x-mal in Davos. Und dann hat er ihnen auch mal die Leviten gelesen. Dann haben sie ihn nicht mehr eingeladen. Ja, nachdem er einen Artikel mit der Überschrift Homo Davosensis geschrieben hatte. Ja, man wird beispielsweise immer irgendwas finden, wo man Leute sagen kann, Kontaktschuld. Ich glaube, Kontaktschuld ist ein klassisch linkes Ding. Diesen Fehler sollten wir nicht begehen. Und wenn mich jemand nach Davos aufs WF einlädt, um so eine Rede zu halten, ja, selbstverständlich fahre ich dahin. Die Gelegenheit, denen heimzuleuchten, lasse ich mir doch nicht entgehen. Ja, also das wäre mal das Allerneueste. Und dann die Frage Austeritätsprogramm. Also der Weltwährungsfonds Austeritätsprogramme durchsetzt, ist lange her. Auch in Griechenland hat er kein Austeritätsprogramm durchgesetzt. Ich war damals dabei, sowohl 2011/12 als auch 2015. Ich war dabei vor Ort und war mitten im Geschehen drin. Was damals durchgesetzt worden ist, kam nicht vom Internationalen Währungsfonds, mit dem ich damals auch Kommunikation hatte, sondern was durchgesetzt wurde, kam von der Troika, also von der Europäischen Zentralbank und von dem und vom Ministerrat und von den europäischen Institutionen. Und was man dort gemacht hat, war, Griechenland auf dem Altar des Euro zu opfern. Es hatte mit der Politik des Weltwährungsfonds überhaupt nichts zu tun. Das war ein reines EZB-Ding. Und zwar deswegen, weil man nicht in der Lage war, eine Politik marktwirtschaftlicher Art dort durchzusetzen. Und stattdessen hat man gesagt, ja, dann müssen wir das Ding halt irgendwie zu Tode sparen und haben dort dann eine sogenannte ukrainische Privatisierung durchgeführt. Eine Privatisierung, bei der das Staatsvermögen verramscht worden ist. Und ich selbst hatte damals Kommunikation mit dem Weltwährungsfonds und habe gesagt, das ist doch Blödsinn, das müsste man anders machen. Da haben die gesagt, da sind wir schon auch dafür, aber die EZB spielt da nicht mit. Ja, also da werden Dinge durcheinander geworfen, die nicht so, die vielleicht von außen manchmal so aussehen, aber die nicht das sind, was tatsächlich im Hintergrund passiert, sehr, sehr oft. Und dann werden überhaupt generell, wird jeder, der sich hinstellt und sagt, ich will das anders machen, ich will es marktwirtschaftlich machen, da kommt erstmal jemand hin und sagt, war der schon mal in Davos oder ist der bei den Young Global Leaders? Ja, hat sich vielleicht mal jemand vorstellen können, dass es mal eine Zeit gab, als es vielleicht eine vernünftige Idee gewesen sein könnte, sich auf so einen Kurs von diesen Young Global Leaders zu begeben und dann, als das Ding sich in die falsche Richtung entwickelt hat, zu sagen, nee, also das trage ich jetzt nicht mehr mit. Das sind ganz normale biografische Vorgänge. Wenn man mich vor 20 Jahren da eingeladen hätte, dann wäre ich garantiert dahin gegangen, und zwar, weil ich kein Misstrauen gehabt hätte zu dem damaligen Zeitpunkt. Das hätte ich dann spätestens bekommen, wenn ich bestimmte Dinge rausgefunden hätte. Aber das disqualifiziert eine Person nicht dafür, zu sagen, ich mache jetzt das Richtige. Und ein Austeritätsprogramm ist in einem fetten Staat das Beste, was man überhaupt machen kann. Austerität heißt nämlich, nimm dem Staat das verdammte Geld weg. Und der Staat hat viel zu viel von unserem Geld. Da reichen 10%. 10% Staatsquote haben ausgereicht vor 100 Jahren, um einen gesunden, starken, funktionsfähigen Staat zu unterhalten. Und heute haben wir in Deutschland 50% offiziell Staatsquote. In Wahrheit sind es 75, wenn man mal all die Dinge mitrechnet, wo die Konzerne und die Wirtschaft eingespannt werden, für den Staat bürokratische Aufgaben durchzuführen. Und wo sie eingeschränkt werden, das zu tun, was sie für richtig halten und wo man den Leuten Vorschriften macht. In Wahrheit haben wir 75% Staatsquote. Wir brauchen aber nur 10. Wir kommen aber nicht von 75 auf 10 ohne Austeritätsprogramm. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Ich muss das Geld einsparen, wenn ich dahin will. Ich muss es dem Politiker wegnehmen. Und ja, dann gibt es eine Anpassungskrise. Ja? Und wenn man es richtig macht, dann wird es eben so laufen wie jetzt in Argentinien. Dann wächst die Wirtschaft nach kurzer Zeit wieder. Und wenn man es falsch macht, so wie in Griechenland, wo es überhaupt nicht um die Rettung des Landes ging. Es ging um die Rettung der französischen Banken. Das war was ganz anderes. Und wenn man es falsch macht, dann hat man eben das Ergebnis, dass man das Land im Namen der angeblichen Austerität und Marktwirtschaft auf dem Altar einer schlechten Währung opfert. Das ist das, was man mit Griechenland gemacht hat. Eine vollkommen andere Situation. Da werden Äpfel mit Birnen verglichen und dagegen wehre ich mich. Ich denke, der Mann ist jetzt 10 Monate dran. So vor einem Jahr wurde er gewählt, seit 10 Monaten ist er dran. Man sollte jetzt den Mann erst mal machen lassen. Man sollte ihn jetzt wirklich mal das durchziehen lassen. Und ich bin absolut der Überzeugung, wenn der den Staat weiter so verschlankt, dann werden wir dort 10-15% Wachstumsraten sehen. Und ja, dann kommen auch internationale Investoren und investieren da, weil es sich lohnt, sich da dann so zu investieren. Da müsste ich doch mit dem Klammerbeutel gepudert sein, da was dagegen zu haben. Wenn wir in Deutschland vor der Wand stehen in Bälde und alle direkten Steuern hoffentlich dann abschaffen, dann werden wir eine Flut von Investitionsmitteln aus der ganzen Welt nach Deutschland ziehen. Und warum ist das was Gutes? Wenn hier investiert wird, dann entstehen hier Arbeitsplätze, dann entsteht hier Innovation, dann entsteht hier Wirtschaftswachstum. Da ist mir doch egal, wer hier investiert. Hauptsache, dass er investiert. Das ist eine vollkommen verquere Vorstellung zu sagen, der darf investieren und der darf nicht investieren. Das ist schon ein Angriff auf Marktwirtschaft per se. Natürlich, ich muss kein Freund von BlackRock sein. Bin ich auch nicht, weil BlackRock predatory Business Conduct macht, so wie übrigens Amazon auch. Aber dafür gibt's eine Monopolkontrolle, wenn man sie anständig macht. Und dafür kann man ihm rechtsstaatlich, marktwirtschaftlich in die Quere kommen. Aber erstmal muss man ein Land attraktiv machen für internationale Investoren. Denn wenn es nicht für internationale Investoren attraktiv ist, ist es auch nicht attraktiv für nationale Investoren. Wer will, dass das Geld zu Hause bleibt, der wird automatisch die Dinge tun, die das internationale Kapital anziehen. Weil Kapital ein scheues Reh ist und es geht dahin, wo es eben schön ist und nicht dahin, wo der Sozialismus regiert.
Wie werden Sie,
Wir werden das, was Sie gesagt haben, ja ganz leicht überprüfen können. Wir treffen uns ja nächstes Jahr wieder beim alternativen WEF von Auf 1 und werden schauen, hat er denn Recht behalten? Dieses Thema wollen wir jetzt verlassen, denn auf der Zielgeraden unseres Panels, das läuft im Übrigen schon 95 Minuten und Sie machen das hier absolut großartig. Man sieht Ihnen überhaupt nicht an, dass es Sie fordert. Deshalb gibt's jetzt zum Schluss noch eine Frage in Richtung der Unternehmer. Was können die mittelständischen Betriebe zu einem neueren, zu einem besseren System von morgen beitragen? Was ist Ihre Empfehlung an Unternehmer? Man wirft ja dem Mittelstand vor, in den letzten 4, 5, 6, 7 Jahren geschlafen zu haben. Was kann der Unternehmer ganz konkret tun, um Geld und Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen? Jeder bitte ein Schlussstatement, maximal 60 Sekunden. Erich Hambach.
Ja, was kann der mittelständische Unternehmer aus seiner Situation jetzt im Moment machen? Also im Moment würde ich mal abwarten als Mittelständler, mein Pulver trocken halten, mich von Schulden befreien. Ich würde mein Eigentum vor den staatlichen Langfingern schützen. Die Maßnahmen rollen ja schon langsam an. Ich erwarte die Entwicklung, dass der Staat beginnt, sich alles versuchen anzueignen. Stichwort Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, Lastenausgleich, was da alles vorbereitet wurde. Ich könnte jetzt 1000 Richtlinien aufzählen, die in der Schublade liegen, die kurz vor Anwendung stehen. Stichwort Abteilung 7 im Bundesfinanzministerium, die im Mitarbeiterjargon aus die Abteilung der Enteignungen bezeichnet wird. Also wird eine Menge eben auf den Mittelstand, auf die inhabergeführten Unternehmen, auch überhaupt auf die vermögenden Menschen in diesem Land zukommen. Man muss sich jetzt, glaube ich, von Schulden befreien, sofern das möglich ist. Man muss das Pulver erstmal trocken halten, schauen, wo geht's die politische Richtung jetzt eben auch hin. Ich bin mal gespannt, ob die Wahl im Februar überhaupt was bringt, wenn sie denn stattfindet. Denn ein kluger Mann hat mal gesagt, wenn Wahlen was ändern würden, wären sie längst verboten. Also insofern, ich würde da eher ein bisschen abwarten und dann einfach schauen, wie ich mich flexibel in der nächsten Zeit eben dann aufstellen kann. Flexibilität, glaube ich, wäre jetzt hier ein Stichwort.
Danke, Erich Hambach, für dieses Schlussstatement. Thomas Bachheimer, 60 Sekunden.
Aktive Distanzierung vom Staat. Mir sind die Unternehmer in Mitteleuropa ein bisschen zu sehr wie die Schiffchen, die im Staatswasser schwimmen und sie relativ viel gefallen lassen haben in den letzten Jahren. Hat auch mit einer gewissen Weise mit dem Moral Hazard zu tun, der auch wieder mit dem Geldsystem zu tun hat. Wir wissen es 2008, wir haben eine Finanzkrise gehabt, aber die drei Autogiganten in Amerika, das super Beispiel in diesem Jahrhundert, Moral Hazard, wurden mit Steuergeldern gerettet. Und deshalb lässt man sich ein wenig erpressen durch den Staat, weil man eben denkt, jetzt, wir haben jetzt in Österreich KTM auch, da wird auch wieder wer einspringen. Und deshalb tun die zu sehr mit. Mehr Souveränität als Unternehmer, mehr Brust zeigen und aktive Distanzierung.
Vielen Dank, Thomas Bachheimer. Benjamin Mudlack.
Ein Punkt, um die Unternehmer ein Stück weit, die mittelständischen Unternehmer ein Stück weit in Schutz zu nehmen, weil die natürlich beschäftigt sind und sich um ihr Kerngeschäft kümmern und nicht herumpolitisieren können. Das ist ein Punkt, der leider dazu führt, dass diese Entwicklungen so kommen, wie sie kommen. Und aus dieser Rolle sollten die mittelständischen Unternehmer natürlich jetzt herauswachsen, weil der Leidensdruck steigt und natürlich kommt dann auch der Anreiz, etwas zu tun und sich zu betätigen und da Aufklärungsarbeit zu leisten, auch innerhalb der Belegschaft, und die zu mobilisieren für marktwirtschaftliche Lösungen, für marktwirtschaftliche Prinzipien und eben dort Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich glaube, das wäre der Punkt, dass sie eben aufstehen und sagen, bis hier und nicht weiter, uns reicht es jetzt. Und das ist der Punkt, der aus meiner Sicht wichtig ist, neben dem, was da schon genannt wurde. Das sind Punkte, die ich auch mitgehen würde.
Danke, Benjamin Mudlack. Dr. Hamer?
Ja, die Unternehmer, die sollten sich jetzt krisenfest machen. Das heißt, dass sie durch eine Krise nicht in existenzielle Nöte geraten. Sie sollten aber auch ihre Interessen jetzt und in Zukunft offen kommunizieren, insbesondere gegenüber der Politik. Sie sollten die ganzen angeblich für sie die Interessen vertretenden Verbände so weit in den Hintern treten, dass die ihre Interessen anfangen zu vertreten und in der Politik auch ihre Interessen formulieren und nicht irgendwelche Selbstbefriedigungsinteressen irgendwelcher Spitzenfunktionäre. Denn in der Politik kommen die Nöte der Unternehmer gar nicht an, weil die Spitzenfunktionäre der Verbände, selbst der freiwilligen Verbände, nur an ihrer persönlichen Bedeutung basteln und eben der Politik deswegen dienlich sind. Das muss enden und die Unternehmer die müssen jetzt auch einmal den Wert erkennen, den Aufklärungsarbeit wie zum Beispiel auch auf 1 hat und das so unterstützen, dass das auch weiter stattfindet und auch ausgebaut werden kann. Also insofern diese Zurückhaltung, dass die das schon machen und wir machen mal unser Ding, die muss aufhören. Wir sitzen hier in einem Boot und wir sind zu wenige, als dass wir uns weiter leisten können, dass nur Trittbettfahrer einfach andere das mal machen lassen.
Danke, Dr. Eike Hamer, insbesondere für den Aufruf an die Unternehmer, auch bei Auf 1 endlich Flagge zu zeigen und dann auch das ABEF hier mit zu unterstützen. Danke dafür. Ernst Wolf, Ihr Schlussstatement.
Ja, ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass der Mittelstand sich zusammenschließt und sich seiner eigenen Kraft bewusst wird. Und ich würde den Mittelstand auffordern, eine große Informationsinitiative zu starten, den Rest der Bevölkerung mal darüber zu informieren, dass der Mittelstand die meisten Steuern zahlt, dass der die meisten Arbeitsplätze schafft und dass er die meisten Lehrstellen schafft. Das ist den meisten Leuten nicht bekannt. Ich glaube, der Mittelstand sollte mal ganz selbstbewusst zeigen, dass er wirklich die Basis der Gesellschaft ist und dafür sorgen, dass man tatsächlich auch beim Mittelstand dann einkauft und den Mittelstand bedient und nicht die Plattformökonomie von heute, die nämlich genau das Gegenteil tut, die immer weniger Arbeitsplätze schafft und die tatsächlich auch so gut wie keine Jugendlichen mehr ausbildet.
Dankeschön, Ernst Wolf. Last but not least, Dr. Markus Krall.
Ich kann alles unterschreiben, was bisher gesagt wurde. Ich würde mir vom Mittelstand, der übrigens nichts verschlafen hat, die einzigen, die was verschlafen haben, sind diejenigen, die dem Mittelstand vorwerfen, was verschlafen zu haben, nämlich die Versager in der Bundesregierung und in der Politik. Das möchte ich mal vorwegschicken. Aber der Mittelstand muss lauter werden. Ja, er muss im Grunde genommen Anlauf nehmen und, Verzeihung, wenn ich es etwas lutherisch ausformuliere, Ärsche treten. Ja, und zwar richtig mit Anlauf. Und zwar deswegen, weil diese Politik den Mittelstand kaputt macht. Und es ist völlig richtig, vom Mittelstand leben wir. Die Konzerne sind nicht unsere Rettung. Die Konzerne sind große Verwaltungseinheiten, die dem Staat ähnlicher sind als einem Unternehmen. Von da kommt keine Rettung. Die lehnen sich an den Staat an, die kuscheln mit dem Staat. Nur der Mittelstand kann uns wieder aus der Misere rausführen. Und dieses Selbstbewusstsein müssen die Mittelständler haben. Und sie müssen ihre Forderungen klar artikulieren. Und sie müssen auch klipp und klar sagen, alle Räder stehen still, wenn unser starker Arm es will. Und so ist es nämlich. Und dann erst wird die Politik auf sie hören. Also lauter werden, deutlicher werden und auch mal durchaus ein bisschen drohen.
Lauter werden, deutlicher werden. Ein schönes Schlussstatement für dieses letzte Panel beim Alternativen WEF hier in Prag. Ich sage vielen herzlichen Dank den Teilnehmern, Ihnen hier in Prag im Saal und Ihnen zu Hause an dem Bildschirm. Bis zum nächsten Mal.